Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinio Talks.
Einen sowas von wunderschönen guten Tag, liebe Community. Herzlich willkommen zu Devinio Talks, das haben wir 432. Und es ist wahrscheinlich für euch etwas ungewohnt. Montag Nacht beziehungsweise Abend. Na gut, wenn ich fertig bin, ist es Nacht. Beziehungsweise Dienstagmorgen Stevenio Talks zu hören. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das lag daran, beziehungsweise die ganze Sache lag daran, dass mein Computer verrückt gespielt hat, beziehungsweise einfach Puff gemacht hat. Puff hat mein Computer gemacht. Es ist spannend, wie hilflos, beziehungsweise wie verloren, möchte ich fast sagen, man sich fühlt. Oder, ja, hilflos. Hilflos und verloren. Mir fällt das richtige Wort nicht dafür ein. Verzweifelt. Nackt. Wie nackt man sich fühlt, wenn der Computer irgendwie nicht mehr funktioniert. Ist halt die Frage, ist das irgendwie eine Form von Sucht in diesem Falle? Wahrscheinlich auch ein bisschen. Für mich ist es nochmal was anderes natürlich, weil ich es ja auch beruflich irgendwie mache oder nebenberuflich oder als Hobbyberuf oder wie immer das man auch nennen will. Aber es ist halt echt sehr, sehr komisch, weil irgendwie so auch dieses nächtliche, abendliche Ritual einfach wegfällt von irgendwie Frau geht ins Bett, Kind pennt schon. Bei uns ist ja irgendwie so ein abendlicher Rhythmus irgendwie. Leo ins Bett bringen, so 18, 19 Uhr, dann gemeinsam mit der Frau irgendwie einen schönen Abend verbringen, irgendwas Tolles essen, unsere Lieblingsserie gucken oder irgendwas anderes im Fernsehen machen oder was ich was. Und dann geht die Frau irgendwann ins Bett und dann, ja, geht die Stevenio-Nacht los, dann das meistens so 21, 30 oder so und dann arbeite ich halt. Ne? Dann gehe ich halt runter in mein Arbeitszimmer und arbeite, schreibe an Animania oder was weiß ich, was halt so ansteht. Ne? Und dann, ja, das ist also so mein abendlicher Rhythmus. Und ohne Computer fällt der halt komplett weg. Das war gestern Abend. Ihr werdet es nicht glauben. Vielleicht lacht ihr auch jetzt gerade, aber es war richtig beängstigend, ne? Das war echt so Frau geht ins Bett, ich bleib oben. Schon das ist schon mal total komisch. Wollte dann an meinem Laptop am Elimania Drehbuch schreiben. Wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, werdet ihr wissen, dass das nicht so gut funktioniert hat, das Ganze. Schlicht und einfach, weil der Key für mein Windows-Ding, den ich erstanden habe, der liegt halt auf meiner Archivplatte und diese Archivplatte ist kaputt. Von daher war das Word auf meinem Laptop nicht freigeschaltet. Und Microsoft ist da ein bisschen pissig und ja, findet das nicht so lustig. Naja, ich, Community-Hilferuf, irgendwie ein Community hat da irgendwie ein Abo mit 5 Lizenzen für Rechnern, hat mir eins zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal an das entsprechende Community-Mitglied. Aber als das dann endlich fertig war, ganz spät am Abend, war ich dann so müde und so unkreativ, dass ich gedacht habe, oh komm, jetzt willst du auch nicht mehr weiterschreiben. Das heißt, mein Abend bestand gestern Abend wirklich aus irgendwie ein bisschen nebenbei Fernsehen gucken. Ich habe dann irgendwann irgendwie, gestern Nacht war Wrestling Pay-Per-View, das so am Rande laufen lassen, habe ich viel Zelda gespielt, das neue Switch-Spiel. Ja, auch da ist wieder so ein Hype drum gemacht worden. Ich habe da in die Videos reingeguckt, das sah alles ganz nett aus. Wenn du selber spielst, denkst du halt so, weiß ich nicht. So. Also, ich bin ganz ehrlich. Ja. Also, wenn ich Zeit habe, was gestern ja mal da war, ne, dann würde ich eigentlich lieber meine Zeit irgendwie dann wirklich in WoW Classic stecken. Beziehungsweise in andere Spiele. Ja. Also, wenn man viel Zeit hat, dann kann man das gerne mal machen, irgendwie als Abwechslung. Aber das ist halt echt ein Babyspiel. Tut mir leid, dass ich das so sage. Das ist halt nicht nur Retro, das ist halt so, ich weiß auch nicht, was das genau ist. Schon so ein bisschen irgendwie Mario 3D. Ja gut, das ist halt das alte Zelda-System. Und es hat schon einen Grund, warum ich die alten Zelda-Spiele nicht so gerne gespielt habe, ne? Breath of the Wild ist halt was anderes. Das ist halt kein Babyspiel. Also, keine Ahnung. Nicht so meins. Ich sag's, wie es ist. Vielleicht werde ich es nochmal weiterspielen, wenn ich mal wieder irgendwie Zeit habe oder so. Oder, keine Ahnung, mein Rechner wieder explodiert oder so. Aber sonst würde ich das bisschen Zeit, was ich habe, lieber in Spiele stecken, mit denen ich wirklich Feuer und Flamme bin. Also von daher, mich haben ein, zwei angeschrieben. Ich habe das ja als Spendenziel in meiner Sendung gehabt. Und es wurde ja netterweise am Freitag auch gespendet dafür. Einige haben mich gefragt, Krömer, gib mal laut, wie das ist. Tue ich hiermit. Meins ist es nicht. Aber ich habe nur Gutes drüber gehört. Die Videos, die ich gesehen habe, sahen gut aus. Aber ja, also meins ist es nicht. Aber ich bin auch kein großer Fan von diesen Mario 3D-Spielen. So Mario Odyssey und so, das ist auch nichts für mich. Von daher, haltet euch da nicht so an mein Wort. Bitte flamet mich auch nicht, weil ich euer Lieblingsspiel scheiße finde. Link, irgendwie kann ich mir richtig vorstellen, Kasur, der reibt sich schon wieder die Hände, weil er mich wieder flamen kann, irgendwie, wie ich dieses Spiel nicht gut finden könnte. Das ist, glaube ich, einfach Geschmackssache. Ich glaube, so alte Nintendo-Fans, die irgendwie gerne Mario 3D spielen oder die gerne, ja, die alten Zelda-Spiele spielen, ich glaube, die werden da viel Spaß mit haben. Für mich ist das nix. Also, zumindest nicht so, boah, ich muss dieses Spiel unbedingt spielen, ne? Ja, und dann, wie gesagt, Wrestling geguckt und dann, ja, das war auch gestern echt scheiße, ne? Gestern am Sonntag irgendwie, normalerweise ja so, wenn ich für einen Blog was mache, gehe ich hier runter in mein Arbeitszimmer, mache die Tür zu und hab da meine Ruhe, ne? Gestern musste ich die ganzen Blog-Einträge wirklich im Kriegsgebiet spielen, ne? Schreiben. Das war, boah, war das anstrengend, ja. Da sitzt du am großen Wohnzimmertisch, Frau und Leo sind am Start und Frau tüdelt da noch rum und holt dir noch den Brei und macht das und kannst du nicht mal eben das und das noch machen? Das ist Krieg. Da kannst du nicht vernünftig arbeiten, das geht gar nicht. Von daher, ja, bin ich froh, dass jetzt wieder alles läuft. Also, falls ihr euch fragt, was passiert ist, ihr Lieben. Samstagnacht wollte ich genau das hier jetzt aufnehmen. Was heißt, ihr hört ja schon, irgendwie die Mikroqualität ist absolut Bombe. Das heißt, ich habe endlich den Fehler gefunden, woran es lag, dass das Mikro nicht mehr vernünftig, nicht vernünftig lief. Es war wirklich das XLR-Kabel. Ja, das habe ich jetzt ausgetauscht gegen wirklich ein hochwertiges 2-Meter-Kabel, was nicht so lang ist. Und schon habe ich das Rauschen und das Geflatter einfach raus. Zumindest klang es in jedem Audio-File, was ich jetzt probeweise aufgenommen habe, so. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder Murphy's Law irgendwie in die alte Dings zurückspringt. Aber alles, was ich aufgenommen habe, klang jetzt bombastisch gut. Naja, so, Sonntagnacht denke ich, okay, ne, ist ja so Tradition, kennt ihr ja, Sonntagnacht nehme ich den zweiten Teil des Podcasts auf, beziehungsweise in diesem Fall den ersten Teil, aber den zweiten nehme ich mal Donnerstags mit Beinase auf, werdet ihr auch gleich hören. Ja, und dann will ich, das läuft ja so, ich habe ja meinen Mikrofonprozessor, der ist quasi an die Receiverbox angeschlossen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, meine Scarlett, wie heißt sie? Focusrite Scarlett irgendwas, so, wo quasi, ja, die quasi an den Rechner angeschlossen wird per USB. Und da hängt halt der Mikrofonprozessor dran und daran hängt das Mikro. So, dann stecke ich das ein und plötzlich fängt meine Festplatte an zu piepen und alles lädt sich tot. Ich gedacht, oh scheiße, Festplatte kaputt wieder, hatte ich vor kurzem schon mal, kacke. So, ich den Rechner irgendwie runtergefahren, beziehungsweise dann irgendwie resettet. Und schon gemerkt, okay, es geht nichts mehr. Er fing anfangs noch an, das Ding zu laden, zu versuchen. Ich habe dann die Festplatte abgestöpselt, weil ich gesagt habe, okay, die löst das aus. Aber irgendwann, er lud sich dann tot. Ja, glaub richtig, oder? Naja, auf jeden Fall ging es nicht weiter. Und irgendwann gab es dann gar nichts mehr. Dann wurden die Festplatten gar nicht mehr erkannt, der piepte nicht mehr und so weiter. Was jetzt schlussendlich der Auslöser dafür war, kann ich gar nicht sagen. Ob das mit dem Mikro ein Zufall war oder nicht, kann ich auch nicht sagen, weil ich habe es ja 500 Mal vorher auch angeschlossen, ohne dass irgendwas passiert ist. Ich kann, habe keine Ahnung, woran es lag. Habe dann einen Hilferuf ausgestoßen auf meinem Blog in derselben Nacht noch. Mit meinem Laptop, woraufhin dann viele Tipps von euch kamen, die ich alle probiert habe, BIOS vom Board resetten, irgendwie alle Arbeitsspeicherchips rausnehmen, beziehungsweise bis auf einen, das ausprobieren, alles rausnehmen, alles abziehen vom Rechner und so weiter und so weiter. Und nichts hat irgendwie leider ein Ergebnis gebracht. Basierend auf dem Hilferuf hat sich der Daniel wieder gemeldet. Der Daniel ist Geschäftsführer von Bit & Bytes, einer Hardware, was genau? Also ich glaube, er hat einen Laden und er hat aber auch viele Großkunden. Also, ne, der kennt sich damit auf jeden Fall aus. Der hat uns damals schon geholfen. Ich habe damals irgendwie im Studio einen ähnlichen Hilferuf ausgestoßen, weil irgendwie unser Streaming-Rechner, unser Haupt-Streaming-Rechner nicht ging und wir irgendwie eine dicke Sendung vor der Brust hatten. Und auch da war er sofort da. Also ein langjähriges und treues Community-Mitglied und unglaublich netter Kerl. der hört meinen Podcast nicht, von daher müsst ihr nicht denken, dass ich mir jetzt hier einschleimen will irgendwie. Der verfolgt das, glaube ich, das Ganze nur so ein bisschen am Rande. Und super, super Typ. Und auch sehr kompetent, wie ich finde. Naja, und der hat halt, kam halt heute Morgen, also erstmal bombastisch, ne? Ganz ehrlich, ich habe das Samstagnacht reingestellt, Sonntag war er irgendwie bei der DTM, kam ganz spät nach Hause, hat mir Sonntagmorgen eine Mail geschrieben, hat dann Sonntagabend haben wir nochmal telefoniert, hat er gesagt, ja, ich muss mal in meinen Terminkalender gucken, ja, pass auf, ich bin morgen um 11 Uhr da. Wahnsinn, ne? Das ist halt ein großes Privileg, ne, was ich da habe. Und ja, das ist dann so, wie soll ich sagen, das, was ich dann zurückbekomme für den ganzen Aufwand und die ganze Arbeit, die ich für die Community und im Rahmen meines Blogs und dem Gesamtpaket Stevenio leiste. Also, glaube ich zumindest, warum sollte der mir sonst helfen? Sicherlich nicht, weil ich so ein netter Typ bin, ne? Das ist natürlich irgendwie ein Geben und Nehmen. Also, ich bin riesig begeistert davon. Jetzt warte mal ganz kurz, meine Freundin schreibt mir gerade. So. Ja, der war dann heute Morgen da um 11 Uhr und wir haben, glaube ich, bis 16 oder 17 Uhr dran getüdelt. Er hat ganz viel Hardware dabei gehabt zum Tauschen und zum Ausprobieren und so weiter. Der hat wirklich alles ausprobiert. Der hat das Netzteil probiert. Der hat einzelne Komponenten rausgenommen, hat dann nur das Board probiert und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Es lag wirklich am Board, beziehungsweise am Prozessor, eins von beiden. Er hatte jetzt kein Board für einen Threadripper dabei, für einen Ryzen Threadripper. Das scheint wohl, die Dinger scheinen sich wohl nicht so gut zu verkaufen oder so. Er sagt, ja, das hat eigentlich keiner irgendwie liegen. Gerade die Softwareläden und so weiter nicht, weil das nicht so massentauglich ist, die Dinger. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mir eingebaut? Einen ganz normalen Ryzen. Den haben wir auf jeden Fall, wir haben dann Case King angerufen. Die haben mir das Ding ja zusammengebaut und verkauft. Erstmal hat er mir erstmal erzählt, wie dilettantisch das zusammengebaut war. Ihr habt es ja vielleicht auf Instagram gesehen. Die Wärmeleitpaste katastrophal auf dem. Ich habe den natürlich nicht auseinandergenommen. Ich gucke da ja nicht drauf. Man kriegt den so. Ich nehme nicht als erstes den Rechte auseinander und gucke, ob alles irgendwie vernünftig angebracht wurde. Wärmeleitpaste war eine Katastrophe. Einige Sachen waren wirklich schlecht angebracht. Man denkt immer, das sind solche Profis. Ich habe trotzdem nur Gutes über Case King gehört. Auch was die Retour angeht und so. Ich bin mal gespannt, wie schnell die mir das ersetzen. Ich habe da gleich angerufen, die haben gesagt, ja, kein Problem, hier haben sie den Schein, drucken sich den aus, ich habe es noch zur Post gebracht, das heißt, es muss jetzt relativ zeitnah bei Case King ankommen, dann checken die das und dann tauschen die es gegebenenfalls aus. Zum Glück habe ich noch Garantie darauf, kann ja auch nicht sein eigentlich, 2 Jahre Garantie, ich habe es im Februar 2018 gekauft, von daher habe ich noch irgendwie ein halbes Jahr, Glück für mich, ne, aber eigentlich kann ja so ein Board auch ein bisschen länger halten, na, keine Ahnung. Also, er hat's ausgetauscht. Daniel ist ein Gott, möchte ich sagen. Er hat gesagt, komm, wir machen das so, ich lasse dir die Hardware einfach hier, damit du vernünftig arbeiten kannst. Und wenn die, sobald die das Board zurückschicken, sagst du mir Bescheid, dann komme ich wieder vorbei, ich bin ja relativ schnell hier und dann bauen wir das wieder um. Ja, Wahnsinn eigentlich, ne? Dass es solche Leute gibt irgendwie, die dann auch sagen, ja, Krömer, mir ist deine Arbeit vielleicht so wichtig, irgendwie auch wenn ich sie nur so ein bisschen am Rande verfolge, dass es mir am Herzen liegt, dass du irgendwie deinen Scheiß weitermachst. Ne? Das ist wirklich, ja, ein ganz großes Privileg, wie ich finde. Irgendwie. Ich habe dem Daniel auch 100-mal gedankt, wollte ihm auch irgendwie Geld andrehen, irgendwie für den Aufwand und so. Er wollte das alles nicht. Was soll ich machen, ne? Ein ganz großes Problem, die Festplatte. Meine Archivplatte ist im Arsch. Ich habe eine große Festplatte drin, wo ich alles draufgepackt habe, wo wirklich mein ganzes Leben drauf ist. All die alten Sachen, jegliches Artwork, was mal irgendwie gezeichnet wurde, die ganzen alten WoW-Szene-Sachen, jedes Hörspiel von mir, alle Bilder, die ich habe, Leo und Co., meine Steuersachen und so weiter und so weiter und so weiter. Problem ist jetzt, die ist völlig im Arsch. Wir haben alles versucht, wir haben sie am Ende sogar aufgemacht, weil der Daniel ganz gute Erfahrungen damit gemacht hat. Also erstmal haben wir die Community-Ratschläge versucht zu befolgen. Irgendjemand hat gesagt, ja, er hätte sowas auch mal gehabt, genau mit dem gleichen Ton. Und das würde an den Boot-Sektoren liegen irgendwie. Und auch das, Daniel sagt, er hat das oft schon gemacht. Er kennt das Problem, aber dazu müsste die Platte irgendwo erkannt werden. Ne? Sonst kannst du ja auch die Boot-Sektoren nicht wieder überschreiben. Und nirgendwo wurde sie erkannt. Wir haben wirklich alles probiert mit USB-Laser und allem drum und dran. Die Platte war, ist einfach kaputt so. Und dann haben wir ein YouTube-Video angeguckt, beziehungsweise er hat erzählt, dass er erstmal so gemacht hat, dass er sie aufgemacht hat. Eigentlich darf man so eine Festplatte nur in einem komplett, wie nennt man das, staubleeren Raum aufmachen. Da gibt es so spezielle Räume für. Da darf ja kein Staub reinkommen, nix. Und einfach den den Lesekopf irgendwie wieder in die Ruheposition zu bringen, irgendwie. Dann springt sie meistens wieder an, so. Auch vielleicht nur einmal, aber das ist ja völlig egal, weil ich hätte dann einfach alles irgendwie runtergezogen auf meine Backup-Platte, die ich hier habe. Ich habe hier so eine externe USB 8 TB Backup-Platte, wo alles, wo ich auch regelmäßig gebackupt habe. Also die ganz alten Sachen habe ich alle noch, aber ich habe in den letzten Wochen halt irgendwie aufgrund der ganzen Arbeit einfach nicht dran gedacht. Ich muss mal, ich weiß gar nicht genau, wann ich, also ich weiß nicht, was da in Elimania drauf ist, aber ich glaube, ich habe bestimmt 2-3 Wochen nicht gebackupt. Von daher sind da viele gute, wichtige Dinge nicht drauf, leider. Vor allen Dingen viele Leo-Fotos nicht, was in der Tat wirklich eine ziemliche Katastrophe ist. Ja, was soll ich sagen? Also, hat nicht funktioniert. Ihr habt sie auf Instagram vielleicht verfolgt. Er hat das Ding aufgemacht, hat den Lesekopf wieder in mehrere Positionen versucht. Alles hat nichts geholfen. Jetzt hat er es mitgenommen. Er hat dann Kontakt zu einer Firma, die sowas wieder herstellt. Viele von euch haben mich schon über Kommentare und Social Media und so gewarnt, dass es da eine Menge Abzockerfirmen gibt und so weiter. Ja, mal gucken, was die haben wollen. Ich sag mal, wenn die 1000 Euro dafür wollen, dann das ist mir zu teuer. Ja, dann versuche ich das halt irgendwie anders zu lösen. Ja, das geht dann halt nicht anders. Wie gesagt, ich habe viele wichtige Sachen gesichert. So, nicht alle, aber viele. Also zumindest Leo. Das ist halt für mich das persönlich das Wichtigste. Das ist eine Sache, die kann man keinster Weise ersetzen. So. Schade ist es, sehr schade ist es, fällt mir gerade auf. Weil ich auch viele Fotos für die Schule gemacht habe, die sind natürlich auch alle weg. Oder habe ich die auf meiner Videoplatte? Ich glaube nicht. Nee. Ja. Nur das letzte Schulvideo von der Finterschule, das habe ich auf meiner Videoplatte. Ja. Naja. Naja, also ich kann es eh nicht ändern. Auch mein ganzer Schulordner ist weg mit allen Erinnerungen. Obwohl, da habe ich, glaube ich, auch gesichert. Die ganzen alten Sachen habe ich alle gesichert. Egal. Soll jetzt nicht in diesem Podcast darum drehen. Mal gucken. Ich werde es euch auf jeden Fall berichten, was die dafür wollen und wie das läuft. Und für wie viel Euro die das. Also, keine Ahnung. So schrecklich viel werde ich dafür nicht ausgeben. Ich habe einfach die Kohle nicht für irgendwelche alten Daten oder auch neuere 1000 Euro auf den Tisch zu legen. Mal schauen. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Ja, also jetzt geht vorläufig erstmal wieder alles. Müssen wir mal gucken, wie lange das, wie lange Case King braucht, die Teile auszutauschen. Aber wichtig ist nur, ich kann arbeiten und den Podcast nachliefern und am Mittwoch streamen. Und ja, an Elimania arbeiten könnte ich auch am Laptop, aber ja. Wir haben es jetzt 22 Uhr, ich nehme jetzt den Podcast auf, dann werde ich irgendwie richtig einsteigen. Wie gesagt, ich habe jetzt in den letzten Tagen natürlich nichts geschafft und dann schauen wir mal. Ja, apropos Elimania, gehen wir mal weiter, ihr Lieben, und gehen mal weg von meinem kaputten Rechner. Ach so, eine Sache noch, ihr Lieben. Es haben sich super viele von euch gemeldet. Natürlich nervt das ein bisschen, weil man natürlich sowieso mit den Nerven am Ende ist und diese ganzen Klugscheißereien und diese ganzen Moralapostel-Posts dann auch nicht so gut ertragen kann. Ein Großteil von euch, manche übergriffig, manche weniger übergriffig, wo man sich dann denkt, irgendwie, was habe ich dem getan, dass der mir jetzt so ankackt hier, irgendwie wegen scheiß Backup, was geht dir in meinen scheiß Rechner an? Aber, ja, also habt ihr für mich, also der Daniel hat mir schon gesagt, Krömer, allein was dein iPhone angeht und die ganzen Videos und so, die du gemacht hast, hol dir die Apple, die iPhone Cloud, beziehungsweise die Apple Cloud, schieb dein Backup des, beziehungsweise dann alle paar Tage wird das automatisch gebackupt und in die Cloud hochgeladen, kostet 3,99 im Monat, die iPhone Cloud. Das ist das Nächste, was ich mache, weil natürlich auf meinem iPhone auch unglaublich viele Bilder und Videos von Leo sind, die ich auf gar keinen Fall in irgendeiner Form verlieren möchte. Das Nächste ist natürlich, eine vernünftige Lösung zu finden für meine Archivplatte. Ich habe mir jetzt eine neue 4-Terabyte-Platte bestellt, wieder HDD, weil SSD mir zu teuer ist, A. Und B, ja, weil es im Prinzip auch egal ist, was für eine Platte es ist. Wenn sowas passiert, ist die halt eh im Arsch. Und die SSD wiederum, habe ich gehört, irgendwie, die sollen sehr empfindlich auf Blitzeinschlag und Stromüberladung und so reagieren. Von daher, irgendwas ist immer. Von daher muss ich irgendwie eine Möglichkeit finden, ihr Lieben, das vernünftig zu backuppen. Jetzt wurden mir NAS-Systeme empfohlen. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Es hilft mir auch nicht, wenn ihr schreibt, ja, Digga, der nächste Weg muss hier NAS sein und spiegeln und hast du nicht gesehen. Ich hatte mal im Studio so ein NAS Drive. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das heißt, da waren dann zwei, ich glaube, Dial war auch noch dabei, oder? Nee, keine Ahnung. Die haben wir immer, habe ich mir hin und her geschleppt und irgendwann waren die dann durch die Bewegung, da ständig durch hin und her schleppt, waren die dann im Arsch, glaube ich. Habt ihr, ich weiß, dass wir unglaublich viel Potenzial, sondern Kompetenz da in der Community haben. Habt ihr für mich eine gute und möglichst natürlich günstige Lösung? Also ich zahle natürlich keine 1.000 Euro für sowas, ne? Wo ihr sagt, Krömer, das ist eine gute Idee. Da werden zumindest die wichtigen Ordner für dich, dass ich da auch irgendwie, ja, wie läuft sowas? Wird da eine ganze Platte gespiegelt oder ich weiß nicht. Wenn ich jetzt eine 4 Terabyte Platte als Archivplatte mir hole, dass die gespiegelt wird, aber dann brauche ich auch, dann brauche ich 2 4 Terabyte Spiegelplatten wahrscheinlich, ne? Und wie sage ich dem System, dass er automatisch und regelmäßig diese Platten spiegeln sollen? Das ist wahrscheinlich dann so ein RAID-System oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Auch das brauche ich eure Hilfe dafür. Also schreibt bitte mal in die Comments oder gerne auch per Mail, was ihr mir empfehlen würdet. Ja, könnte man auch einen Blog draus machen. Ist vielleicht für alle interessant, wie man sowas macht, ne? Vielleicht ist ja auch da jemand in der Nähe irgendwie, der da irgendwie vorbeikommen wollen würde, mir damit helfen oder so. Ach, keine Ahnung. Da findet sich bestimmt irgendjemand, der da Ahnung hat und der mir irgendwie Hilfe anbieten kann. Vielleicht kann ich sogar den Daniel fragen und so weiter und so weiter. Wir schauen mal. Aber ich wäre generell schon mal dankbar, wenn ihr irgendwie mehr, ein bisschen ausführlicher Tipps dazu gebt, als da ist ja der nächste NAS fällig und muss gespiegelt werden oder Backup und so. Also da brauche ich schon eine ausführlichere Hilfestellung, ja. Weil meine Archivplatte, wo ich dann irgendwie, wenn ich viel zu tun habe, sowieso nicht dran denke. Gucken, war ich wenigstens so schlau. Das ist nämlich das nächste Ding, das Original Alimania File auf meinen Dings zu ziehen. Ja, so schlau war ich nämlich nicht. Nee. Ich habe das Drehbuch hier. Das Alimania 3 Drehbuch. Das ist das Einzige, was mir geblieben ist. Ja. Das heißt, ich habe auch das Original Alimania 3 MP3-File nicht mehr, ne? Das heißt, den MP3-Download, den es dann geben wird, wird halt nur ein RIP des YouTube-Videos sein. Es sei denn, die können halt die Festplatte wiederherstellen, was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube, zumindest nicht günstig. Ja, so ist das, ne, im Leben. Also solche Sachen, ne, ihr seht ja, ne, wenn man dann irgendwie bis zum Kopf in Arbeit steckt, dann denkt man halt daran nicht, ne. So, und jetzt habe ich den Salat, aber ist vielleicht eine Lernkurve und so weiter, gerne. Ja, Alimania Release, meine Lieben. War bombastisch am Freitag, war eine wahnsinnig tolle Premiere. Mal gut, dass die Festplatte danach kaputt gegangen ist, sonst hätte ich mich wahrscheinlich aufgehängt. Ich habe das wirklich nirgendwo gesichert, ne? Das ist krass. Ja, Dummbeutel halt. Lernkurve für die Zukunft, eine wichtige Lektion. Die Premiere war toll. Es gab eigentlich nur positives Feedback. Bisher, also bis vor 1-2 Tagen. Dann gab es irgendwie im YouTube-Kanal plötzlich so eine, ich weiß nicht, ob es eine Trollattacke war, von irgendwie Leuten, die auf einmal alles ganz scheiße fanden. Ich weiß auch nicht, wo die herkamen. Das ist immer das Problem, ne? Du weißt halt, bei Kritik, die dann plötzlich anfliegt, immer nicht, ist das vielleicht derselbe Typ, ne? Jetzt werdet ihr lachen und so weiter, aber ja, erinnert euch ja an die Zeit, als meine Videos so massiv runtergevotet worden sind. Und dann gab es auch mal Leute, die sich in den Comments dafür gefeiert haben, irgendwie, dass sie irgendwie 7 Accounts haben und das damit runtervoten, ne? Wenn die 7 Account haben, können die natürlich auch ihre Dialoge dann da reindingsen. Also jetzt sagt ihr wahrscheinlich wieder Krümmer, Verfolgungswahn, aber es war schon sehr seltsam. Es kam aus dem Nix, es war auf einmal irgendwie so ein Thread in den Comments, wo plötzlich alles scheiße fanden. Und das ist halt das Ding, ne? Das ist halt das Problem. Weil es teilweise so affig ist, was da geschrieben wird, dass du echt nicht weißt, ist das einfach ein Arschloch und ein Vollidiot, der sich gerade auskotzen will? Oder ist das ein Troll, der mich einfach nur triggern will damit? Das ist halt echt schwierig, ne? Weil wenn irgendwie 99,9% das Ding mega abfeiern und dann auf einmal 3-4 Leute sagen, es ist totale Scheiße und Kacke und niveaulos und trashig, wurde dann plötzlich gesagt, mit der Begründung, ja, Artbergs Verdauungsprobleme wären ja unerträglich. die ganz am Ende des Hörspiels vorkommen und irgendwie so ein kleiner Gag sind im finalen Fight gegen Hogger. Das ist so wie damals mit Grayson Tales, ne? Da ist das Hörspiel auch, damals hieß es, Grayson Tales ist scheiße, weil ich irgendwie deutsche und englische Fachbegriffe benutze und mich nicht für eins entscheiden kann, das würde das ganze Hörspiel kaputt machen und so. Das kann man halt nicht ernst nehmen, so eine Kritik. Das ist halt ein Scherz, ja? Also ein Hörspiel ist halt nicht schlecht, weil man deutsche und englische Fachbegriffe benutzt, je nachdem, was besser klingt zur jeweiligen Sache. Und ein Hörspiel ist halt auch nicht total scheiße, weil irgendwie Artback am Ende ein bisschen Verdauungsprobleme hat und vielleicht ein Pupswitz zu viel drin ist. So. So eine Kritik kann ich halt einfach nicht ernst nehmen. Ja, das ist halt einfach so irgendwie, als würdest du sagen, Deutschland ist unverdient Weltmeister geworden 2014 irgendwie, weil sie eine schlechte Halbzeit drin hatten. Das ist halt einfach Quatsch. So, so eine Kritik kann ich einfach nicht ernst nehmen. Und dann im Zuge dieses Dings wurde dann richtig ausgekotzt irgendwie, ja, und am besten fand ich den Kommentar irgendwie, ja, die Luft ist raus. Die Luft ist raus. Hier ist eindeutig die Luft ist raus. So. Ne? Also dieses auch chronisch das Ding schlecht reden wollen. Ne? Ist natürlich geil. Funktioniert natürlich nicht, wenn irgendwie vorher 300 Kommentare sind, die es irgendwie in den Himmel loben. Ne? Die Luft ist einfach raus. Ne? Wie gesagt, ich frage mich bei sowas immer, jemand, der sich auskotzen will, ne, so, der was weiß ich, einen scheiß Tag hat oder was weiß ich, warum auch immer, der also wirklich es scheiße findet, aus was für Gründen auch immer, oder jemand, wie gesagt, der mich triggern will mit so einem Kommentar. Ist immer schwierig zu sagen. Von daher kann ich dann auch über so eine Kritik immer nur so ein bisschen hinweggehen und richte mich dann natürlich eher danach, was die breite Masse von sich gibt. So, ist schwierig. Die Luft ist einfach raus, ne? Gehen wir mal eine Sekunde, nur eine Sekunde davon aus, dass er es wirklich scheiße findet. Dass es wirklich kein Troll ist. So, kann ja sein, ne? Dass er einfach scheiße findet, ich sei no more, whatever. Was für ein Arschloch-Kommentar ist das dann? Zu sagen, irgendwie die Luft ist raus. So, die ersten zwei Folgen waren super geil, aber jetzt ist die Luft raus. Nach einer schlechten Folge. Erwartungshaltung. Geil ist auch, sind auch die Leute, die dann, oder was heißt die Leute, der eine, der dann geflamed hat, irgendwie so, ja, ich verfolge die Scheiße jetzt nicht mehr, weil, ach nee, das war im Tagebuch, das war gar nicht da, aber ist auch geil. Ich verfolge die Scheiße jetzt nicht mehr, weil vier Wochen zwischen den Teilen sind mir zu lang, da habe ich schon vergessen, was im letzten Teil passiert ist. Ja. Ach, ich weiß auch nicht, ihr Lieben. Die Viewerzahlen gehen natürlich massiv runter jetzt. Ich bin auch nicht so sicher, woran das liegt. Das ist in letzter Zeit bei jedem Hörspiel mir passiert. Ich glaube, ich muss das gar nicht so extrem persönlich nehmen, weil gerade die YouTube-Community einfach so tickt. Ja. Natürlich die treue Just Network-Community verfolgt das, ist keine Frage. Aber die 80.000 Leute auf YouTube, die wir im ersten Teil haben, ist auch viel Laufkundschaft, ne? Und keine Ahnung. Also, ich glaube, diese Frage kann man auch nicht hundertprozentig beantworten. Es ist in jedem Hörspiel so, da, keine Ahnung. Mir, immer wenn ich darüber beschwert habe, haben super viele Leute gesagt, ja, Krömer, das ist nun mal so auf YouTube, da musst du dich mit abfinden. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist das jetzt mal so ein Ding mit Alimania Classic, einfach weil es extrem gut ist, weil irgendwie die drei Folgen irgendwie, ich glaube, mit Abstand das Beste ist, was ich seit vielen, vielen, vielen Jahren gemacht habe im kreativen Bereich. Dass das da anders ist, weil es Alimania ist, weil der WoW Classic Hype am Laufen ist. Wir haben ja auch lange darüber diskutiert, beziehungsweise ich habe gestern oder vorgestern eine News geschrieben auf meinem Blog, ob der Hype gerade zurückgeht. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, viele von euch haben sich da auch so ein bisschen persönlich wieder angegriffen gefühlt und so ein bisschen um sich geschlagen in den Comments. Ich habe in der Tat ein bisschen das Gefühl, dass der Hype ein bisschen zurückgeht. Ich habe nicht gesagt, irgendwie das Spiel ist tot, ist ja ein Unterschied. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ne? Bei mir, ich merke es halt extrem an den Viewerzahlen, wenn ich WoW Classic streame und natürlich an Alimania Classic. Das ist schon deutlich spürbar. Ja. Ob das jetzt allein daran liegt, dass die Viewerzahlen irgendwie jetzt sehr viel weniger sind, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, da gibt es, glaube ich, einfach nicht nur einen Grund, sondern ganz viele. Wie gesagt, ich glaube, dass heutzutage im Internet auch bei so einer Reihe halt wirklich drei, vier Wochen dazwischen einfach wirklich viel zu viel sind. Die YouTube-Masse ist einfach viel zu dämlich und viel zu überladen, was Inhalte angeht, als dass sie irgendwie vier Wochen auf eine neue Folge warten würden. Ich glaube, dass dieser eine Flame-Arsch-Troll irgendwie, der, ja, ich warte nicht vier Wochen darauf, dann verfolge ich den Scheiß, die mir halt leider sinnbildlich sind für diese Leute. Das heißt, da sind drei, vier Wochen zwischen den Teilen einfach zu viel. Ich habe die ganzen Sommerferien gearbeitet, jede Nacht. Ich konnte nicht mehr irgendwie als 200 Folgen vorproduzieren. Das ging nicht. Vor allen Dingen auch, weil ich natürlich erstmal das Team zusammenstellen musste und das jetzt alles einläuft. Sowas geht halt nicht aus dem Nichts, ne? Von daher, ja. Wahrscheinlich hätte ich 6 Teile oder so vorproduzieren müssen, quasi so eine Mini-Staffel oder so anders. Hätte ich, glaube ich, und dann wirklich jede Woche raushauen. Aber das kann ich nicht leisten, das ist unmöglich. Nicht mal in den Sommerferien, das geht nicht. Ja, so ist das nun mal. Für mich ist das, auch wenn natürlich die destruktiven Elemente wieder sich freuen werden und das natürlich wieder, ja, Krömer, du hast nicht mehr drauf und die ist doch klar, die Scheiße hört keiner mehr, ist natürlich totaler Quatsch. Für mich ist das jetzt nach all den Jahren der endgültige Beweis, dass es nicht möglich ist, ein Fanprojekt oder für mich zumindest, keine Ahnung, zu machen, was wo die Views nicht zurückgehen. Das ist halt einfach so scheinbar, ne? Also ich habe wirklich meine Hausaufgaben gemacht, ich habe es in den Classic Release reingelegt. Was soll ich sonst noch machen, ne? Ich habe 200 Folgen produziert, meinen gesamten Sommer dafür irgendwie verwendet, wirklich mir den Arsch aufgerissen. Ich habe wirklich, finde ich, wirklich was Tolles auf die Beine gestellt mit meinem Team zusammen. Und wir müssen mal gucken, in was für eine Richtung sich das Ganze jetzt entwickelt. Ich hoffe nicht, dass es irgendwann so ist mit dem Hörspiel, dass wieder nur 3000 Leute zuhören. Das würde mir sehr wehtun. Dass es bei 80.000 nicht bleibt, war leider klar. Dass der Hype zurückgeht, ist leider auch klar. Das hat man in der Beta schon gesehen. Auch wenn viele sich dagegen noch wehren und sagen, nein, auf meinem Server gibt es noch Warteschlange und so weiter. Ich glaube aber, dass die breite Masse jetzt zum Release, dass die halt schon wieder aufgehört hat. Also ich glaube, dass die breite Masse nicht mehr dabei ist. Was nichts daran ändert, dass es immer noch enthusiastisch gespielt wird. So ist es ja nicht. Ja, also wie gesagt, was mich angeht und meine Viewerzahlen und die Viewerzahl von Alimania, ist da schon ein deutliches Break drin irgendwie. Bei meinen Streams wurde mir gesagt, das kann ich nachvollziehen, das liegt daran, dass ich noch so low bin vom Level. Ich bin ja irgendwie noch nicht mal 40. Und dass die meisten schon raiden und so und deshalb die Leute mir nicht mehr zugucken, weil natürlich auf das Level keinen Bock haben. Es kann sein, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde einfach meine Arbeit weitermachen. Die WoW-Nacht am Freitag war extrem gut, finde ich. Diese Alimania Classic-Spezialnacht. Wir hatten auch, na gut, sagen wir es mal so, wir hatten zur Alimania-Premiere auch wieder fast 1000 Viewer. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, auch da werden nicht mehr so viele kommen. Wie gesagt, die Premiere wieder ganz toll. Die ganze Sendung war, glaube ich, sehr informativ, weil irgendwie alle Hauptsprecher da waren. Dazu die Pika irgendwie als Zeichnerin, die auch bombastisch war. Man hat so ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, was sind das für Leute, die mitarbeiten. Ich glaube, das war eine sehr, sehr, also für Fans von Alimania Classic war das, glaube ich, eine bombastische Sendung. Falls ihr es noch nicht geschaut habt, beziehungsweise gehört habt, naja, geschaut, solltet ihr unbedingt noch mal reingucken. Wenn ihr euch dafür interessiert, für das Hörspiel, ich glaube, als Fan ist das ein Must-Have oder ein Must-See. Ja, das war sehr informativ und auch sehr spannend. Und man hat, glaube ich, die Sprecher hinter den Charakteren kennengelernt, was glaube ich, eine coole Sache ist. So, Mitchell ist auf Twitch, könnt ihr euch reinpfeifen. Wie geht's weiter? Wie gesagt, die Viewerzahlen sind zumindest im Vergleich jetzt auf YouTube zu den ersten beiden Teilen relativ niedrig. 17.000 sind sie jetzt. Ne, es sind natürlich nicht 80.000, nicht 50.000 wie die ersten beiden Teile. Mal gucken, wie hoch das noch krabbelt. Ich rechne so mit, keine Ahnung, 25.000, 30.000 am Ende. Das sind immer noch für meinen YouTube-Kanal, das, was ich mache, bombastische Zahlen, das muss man einfach sagen. Ich hoffe, dass es sich irgendwie in dem Bereich einpendelt und nicht am Ende wieder bei 3.000 rauskommt. Wenn es bei 3.000 ist irgendwann, werde ich die Sache beenden. Das wisst ihr vorher. Und so weiter. Dafür ist der Aufwand einfach zu groß. Ich habe mir fest vorgenommen, damit die ganzen Arschlöcher und Widerlinge und Hater und wie sie alle heißen, nicht wieder frohlocken können und wieder die alte Schallplatte rausholen können, werde ich, wenn der Tag kommt, dass es wirklich einfach so wenig Views hat und es gefühlt keinem mehr interessiert, werde ich eine schöne finale Endfolge schreiben. Ähnlich wie bei den Drachen Teil 2, weil da funktioniert die Schallplatte nämlich eigentlich nicht, weil die Drachen hatten nämlich ein Ende. Dann werde ich eine Finalfolge schreiben und das Ding würdevoll beenden. Dafür habe ich mir da zu viel in Zeug gelegt. Als dass ich, das Problem ist, ich habe viele Hörspiele auch so ein bisschen teilweise in der Luft hängen lassen und nicht beendet, weil ich immer die Hoffnung hatte, ja, vielleicht machst du irgendwann doch nochmal weiter, ne, einen weiteren Teil. Ähnlich wie jetzt bei Horst und Pansky, wo ich immer gesagt habe, nee, wartet mal ab, Leute. Das lasse ich jetzt mal so offen und vielleicht zum nächsten WoW-Addon, zum Retail-Addon, ne? Da passt halt Classic da nicht so richtig rein. Ne, so von wegen, ja. Und dann heißt es, ja, Horst und Pansky hast du auch nicht weitergemacht. Hast, ja, genau, habe ich auch nicht, weil ich jetzt gerade Elimania Classic bin. Aber das ist halt nicht zu Ende irgendwie. Aber ja, bevor ich mir da wieder ohne Ende jahrelang anhören darf, irgendwie, du hast Elimania Classic ja auch nicht zu Ende gemacht, werde ich dann, falls es irgendwann so weit kommt, dass die Zahlen so weit im Keller sind und ich das Gefühl habe, ja, die Community hat es schon wieder gemacht, beziehungsweise interessiert sich kein Schwanz mehr dafür, dann schreibe ich eine schöne epische finale Folge. Aber bis dahin und die Zahlen noch, also für meinen YouTube-Kanal immer noch so bombastisch sind, wie sie jetzt sind, weil machen wir uns nichts vor, mein YouTube-Kanal kommt von 2.000 bis 3.000 Views, da sind jetzt 20.000 bis 30.000 immer noch sehr, sehr gut. Von daher sehe ich keinen Grund, damit aufzuhören und werde versuchen, genauso gut abzuliefern, wie ich es auch mit den letzten oder mit den ersten drei Folgen gemacht habe. Da macht es auch echt Spaß, weil die Crew bombastisch ist, weil man mit denen Pferde stehen kann. Das hat man, glaube ich, am Freitag in der Sendung gemerkt. Das sind wirklich tolle Leute. Ja, das dazu. Dann, ihr Lieben, ganz kurz, Samstag wird auf meinem Blog nicht viel gehen, weil wir am Samstag, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, fahren wir nach Vechta und besuchen den Herren, der zur WoW Classic Release-Sendung das Bier gebraut hat. Das Elimania-Bier. Das war nämlich so scheiße lecker, dass wir da hinfahren wollen und da mal wieder einen Stevin-Vlog machen wollen. Viele von euch werden sagen, na, endlich mal wieder. Und ich muss auch sagen, ich habe das Vloggen echt vermisst. Also nicht das irgendwie einfach nur durch die Gegend laufen und vloggen, sondern das wirklich Stevin-Vlog-Vloggen auf hohem Niveau, irgendwas Tolles besuchen, tun oder was weiß ich was. Und ja, mal wieder einen geilen Vlog. Elimania Bier brauen. Das heißt, ja gut, das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen. Wenn ich das verkaufe als Elimania Bier brauen, ist natürlich scheiße, sondern wir besuchen jemanden, der das wirklich hobbymäßig macht, auf sehr, sehr hohem Niveau und der Bier braut. Und wir werden natürlich verköstigen, werden uns zeigen lassen, wie das alles funktioniert, werden das dokumentieren und ja, einen Swin-Vlog auf dem üblichen hohen Niveau machen mit Interview und allem drum und dran. Und das könnte eine schöne Sache werden. Und auch höchst interessant, glaube ich, wie man Bier braut, wie das funktioniert. Gibt wahrscheinlich hunderte Videos davon, aber ja, halt the Krömer way. Also von daher wird Samstag auf meinem Blog nicht zu viel gehen, weil wir um 8 Uhr hier los müssen. Der Lase wird mitkommen. Lani hat eigentlich vollmundig gesagt, er wäre dabei. Hat aber, glaube ich, irgendwie, hat auch nicht hundertprozentig zugesagt, gesagt, er muss noch mal genau gucken und nachfragen, mal gucken. Aber jetzt auch nicht so schlimm, weil, ja, Lars und ich sind auf jeden Fall dabei. Das heißt, dann findet es auf jeden Fall statt. Und ja, wir fahren sehr viel länger, als ich gedacht hätte, von hier nach Vechta. Von Bremen ist es mal ein Katzenschnitt, obwohl von Bremen hat es auch mal eine Stunde gedauert. Von hier fahren wir 2,5 Stunden dahin. Das ist also eine ganz schöne Strecke, aber keine Ahnung. Ich habe da mal wieder Bock drauf, einen schönen Swimlog zu machen. Mal wieder irgendwas Kreatives, was nicht Elimania Classic heißt. Ich glaube, das wird auch von meinem YouTube-Kanal wieder eine schöne Abwechslung sein, mal wieder einen hochwertigen Swimlog zu machen. Ich glaube, ihr habt da auch Bock drauf. Das könnte echt spannend werden. Ja, ihr Lieben, dann habe ich auf meiner Liste noch die Bundesliga stehen. Ja, komischer Spieltag, wie ich finde. Momentan geht's echt drunter und drüber in der Bundesliga. Irgendwie keiner ist konstant so gefühlt. Bayern verliert nach einer Gala-Vorstellung in der Champions League zu Hause gegen die bisher in der Saison relativ schwachen Hoffenheimer, was ich sehr überraschend fand. Vielleicht auch ein bisschen überheblich gespielt, die Bayern. Leverkusen und Leipzig habe ich unentschieden getippt. Das war, finde ich, zu erwarten. Freiburg habe ich 2-1 getippt für Dortmund. Fällt natürlich kurz vor Schluss das 2-2. Tipp ist auch weg. Paderborn gegen Mainz habe ich unentschieden. Da verschießt kurz vor Schluss Paderborn Elfmeter. Auch nochmal danke dafür. Schalke irgendwie nur überraschenderweise 1-1 gegen Köln. Die haben in den letzten Spielen echt überzeugt. Hätten Tabellenführer werden können, von daher sehr überraschend, finde ich. Gladbach mit einer Gala-Vorstellung gegen Augsburg. Auch da, Gladbach, ne? In der Euroleague verlieren die gegen eine österreichische Mannschaft, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. So, eine österreichische Mannschaft verlieren die zu Hause 0-4. So. gewinnen aber in der Bundesliga 5-1 gegen Augsburg zu Hause und sind Tabellenführer der Bundesliga. Was ist da los? Wolfsburg auch. Wolfsburg macht da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Du nimmst sie nicht wahr und sie gewinnen irgendwie alle ihre Spiele 1-0 oder 2-1 oder so und dümpeln so vor sich hin. Letzte Saison sind sie damit in den UEFA Cup gekommen, vor Werder. Und diese Saison sind sie jetzt Zweiter damit. Ne? Sie fallen irgendwie nicht groß auf. Sie gewinnen ihre Spiele immer 1-0 oder ganz knapp. Du nimmst sie nicht wahr und sind trotzdem oben dabei. Ja. Hm. Und Werder in Frankfurt gestern, ja, wenigstens den Punkt haben sie geholt, führen 1-0. Ja, da kann man einfach nicht gut reden, das Spiel für Werder. Frankfurt war hoch überlegen, hat wirklich Dutzende hochwertige Chancen verdattelt. Also ich habe selten ein Spiel gesehen, wo Werder so viele klare Chancen gegen sich hatte. Das haben sie gegen Bayern München nicht. Liegt aber auch immer noch daran, das darf man nicht vergessen, dass wir mit unserer Rumpeltruppe da auflaufen und mit unserer, obwohl gestern wirkte sie, ja, ich wollte gerade sagen, wirkte sie ein bisschen stabiler, aber es lag nur daran, dass nicht jede Chance ein Tor war irgendwie. Also Frankfurt hatte so viele Torchancen. Dass wir 1-0 mit der Werderführung in die Pause gehen, war schon so ein bisschen okay. Dann macht Frankfurt den hochverdienten Ausgleich. Dann kurz vor Schluss, gerade als ich das Gefühl hatte, irgendwie, okay, jetzt haben wir Frankfurt im Sack, die haben sie aufgegeben, da passiert nichts mehr. Er macht Werder hier noch das 2-1, weil Werder zum Schluss hin dann auf einmal wieder Chancen hatte und auch immer noch gefährlich war. Also es war nie so, dass man gedacht hat, finde ich, Werder verliert das jetzt safe, ne? Frankfurt hatte viele, viele, viele Chancen, hat die aber alle liegen lassen. Es waren jetzt nicht alles so 100.000-prozentige Chancen, aber es waren viele klare Torchancen. Und dann kam mir weniger aus dem Nix dann das 2-1 für Frankfurt, nachdem man schon gedacht, okay, der Sturmlauf ist jetzt vorbei, jetzt plätschert das Spiel so dahin und ich habe echt so gedacht, okay, Werder macht jetzt hier noch einen Lucky Shot, weil die hatten die Chancen und dann macht Frankfurt aus dem Nix das 2-1 und ja, auch wieder so ein Dödeltor, wo du dich fragst, muss das fallen? Naja, und dann kriegst du kurz vor Schluss zum Glück noch den Elfmeter. Ja, gab keine Proteste, war eine klare Berührung, aber ja, wenn du dir Zeit drüber anguckst, siehst du halt schon, dass Klaassen Elfmeter wollte, dass er ganz bewusst da einhakt und auch in den Fuß reinfällt, aber da kann der Schiri halt nichts machen, ist halt eine klare Berührung, aber der wollte den Elfmeter. Aber gut, das ist halt so ein Elfmeter wird gepfiffen, der ist auch berechtigt dann in dem Moment. Wenn er so eine Einladung dann ausspricht, wie der Frankfurter Abwehrspieler, der muss ja nicht wundern, dass Klaassen das dann dankend annimmt und dann musst du auch Elfmeter pfeifen, gab auch keine Proteste, nix. Und so 2-2, verdient ist immer so eine Frage, ne? Frankfurt hat so viele Chancen liegen lassen, von daher, ja, Frankfurt kann halt irgendwie das Spiel 5-2 gewinnen wahrscheinlich, oder was weiß ich was. Ja, ich bin nicht unzufrieden, muss ich sagen. Werder hat irgendwie, naja, in Dortmund nicht verloren, jetzt in Frankfurt nicht verloren. Für die Tabelle wäre es natürlich geiler, wenn sie ein Spiel gewonnen hätten, eins verloren, ne? Aber für die Moral ist natürlich, das sind natürlich zwei starke Gegner. Du hast gegen zwei Gegner, die international dabei sind in diesem Jahr, nicht verloren auswärts. Das ist eigentlich für die Moral eine gute Sache. Jetzt erstmal Länderspielpause und danach spielen wir halt gegen Hertha zu Hause. Und die sind ungefähr, ich glaube, sind zwei Punkte vor uns in der Tabelle. Hätten wir in Frankfurt gewonnen, wären wir punktgleich gewesen. Wir führten ja lange, 1-0. Von daher habe ich da schon auf die Tabelle geguckt. Das heißt, wir sind zwei Punkte hinter Hertha. Aber mit einem Heimsieg kann man die überholen. Von daher, das sind die Mannschaften gerade zu Hause, woran man sich messen muss. Aber ich habe die Befürchtung, dass Werder so unkonstant ist jetzt und zu Hause, wenn sie das Spiel wieder selber machen müssen und nicht kontern können. Von daher, ja, ganz schwer zu tippen. Wahrscheinlich eher so ein Unentschieden wieder oder so. Muss man mal abwarten. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen auf der Liste, aber die werde ich mal aufs Wochenende verschieben, weil ich jetzt kommt ein 1,5-Stunden-Teil mit Balthasar. Von daher habe ich einen sehr schönen Leserbrief bekommen, den werde ich aber dann aufs Wochenende verschieben, weil ich habe jetzt natürlich durch meine Computerprobleme da schon sehr viel erzählt und sehr viel Zeit verblasen. Also jetzt 1,5 Stunden mit Balthasar, irgendwie die Blogwoche, der Nerd bzw. Geek-Tipp der Woche, Boulevard-Fail der Woche, das Übliche und Frag Steve zum Thema, was kommt eigentlich nach WoW Classic? Das alles gibt's jetzt und ich sag, verabschiede mich schon mal, weil der Teil von Balthasar natürlich vom Donnerstag stammt. Wir sehen uns am Mittwoch zum Stream, wenn hier nicht noch irgendwas passiert mit meinem Rechner. Am Freitag zum Stream und am Sonntag wahrscheinlich, wüsste nichts, was dagegen spricht, wieder zum Podcast, Wüstevenio Talks 433. Danke, dass ihr reingehört habt und jetzt kommt der Balthasar-Teil, der auch ganz spannend ist und ziemlich lang. Viel Spaß dabei.
Ja, ihr Lieben, ich habe fast ein, wenn ich nicht so ein selbstverliebtes Arschloch wäre, hätte ich jetzt fast ein schlechtes Gewissen, was daran liegt, dass ich den Podcast-Termin mit dem Balthasar völlig verschlafen habe. Letzte Woche noch große Fresse gehabt. Lass jeden Donnerstag jetzt machen. Ich habe vorhin noch dran gedacht. Aber ja, ich war einfach so im Alimania-Tunnel und habe geschnitten. Das Coole ist, dass gerade irgendwie so 2 Minuten, bevor wir jetzt das hier aufnehmen, bin ich gerade mit dem Alimania-Schnitt fertig geworden. Und muss jetzt nur noch ein bisschen die Lautstärke tweaken, aber alles andere ist am Start. Von da habe ich total gute Laune und sage, wunderschönen guten Abend, lieber Balthasar. Oder wie ich ihn nenne, Balle.
Ja, dir auch einen schönen Abend. Wie war das noch? Wenn der Lehrer 15 Minuten zu spät ist, darf man gehen?
Nee.
Oh.
Tja, habe ich dich. War ein netter Versuch, Balthasar. Und jetzt wieder auf deinem Platz, Alter, aber ganz schnell. Oh. So Rollenspiele machen wir jetzt, ne? So, Problem ist, ich habe noch vorhin, wenn du nachher, vorhin habe ich gedacht, wenn du nachher mit Balthasar sowas aufnimmst, dann musst du noch Gilgo Nerd und Fail Boulevard Fail der Woche und so ready machen. Habe ich natürlich alles nicht. Aber wir haben ja kurz gesprochen, dass du heute alles vorbereitest, natürlich noch besser. So eine Vorarbeit wünscht man sich ja von seinem Co-Mod. Und ich würde sagen, Blockwoche machen wir einfach zusammen, das ist ja nicht so schwer, gehen wir einfach durch. Bevor wir da reinspringen, Balthasar, hast du noch irgendwas Geiles, was diese Woche passiert ist, was jetzt nicht irgendwie Thema der ganzen Sache ist, wo du sagst, darüber müssen wir reden?
Ach, vorhin hatte ich, glaube ich, sogar noch irgendwas, aber...
Ja. Hast du meine... kommt in die Blogwoche ähnlich, hatte ich genug Kommentare. Ich bin ganz stolz auf meine Arbeit der geilsten 9 Serien bis zum Ende des Jahres und der geilsten Kinofilme bis zum Ende des Jahres. Es war in der Tat richtig Recherche, die ganzen Sachen zusammenzusuchen. Am Anfang habe ich nur 3 Serien gefunden und dann läppert sich das. Und ja, wir haben ein geiles Serien- und Filmjahr noch, Ende noch vor uns. Ne? Interessiert dich davon irgendwas? Hast du mal eine Kolumne reingelesen, Banner? Dann gib's mal zu.
Ich habe tatsächlich durch die Serien einmal durchgescrollt und jetzt vorhin noch einmal zur Vorbereitung reingeguckt. Mhm. Und dabei sogar noch was gefunden, glaube ich, was mich interessieren könnte.
Weißt du auch noch was?
Moment. Jetzt haben wir ja alles offen hier. Carnival Row.
Da muss ich sagen, ne? Ich gucke das gerade, also du kannst es auf Amazon Prime schon gucken, allerdings auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Und ich konnte nicht widerstehen, weil ich mir so viel von der Serie versprochen habe. Mega Cast mit Orlando Bloom und der Alten, dessen Namen ich mir nie merken kann, die so einen komischen Namen hat, aber das Gesicht kennt jeder. Also es ist ganz...
Ich kenne den Namen auch nicht, ich merke mir die immer, weil die früher Model war.
Genau, die war früher Model, ist bildschön und hat in diesem, wie heißt sie denn nochmal?
Elysium. Nee, nicht Elysium.
Ja, diesen Science-Fiction-Film, diesen abgedrehten. Ja, die hat einen ganz komischen Namen, aber ist auch völlig egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt...
Die war doch auch in Suicide Squad, oder? Glaube ich, die Endgegnerin in Anführungszeichen.
Stimmt, jetzt wo du sagst, sie war so krass geschminkt, so als untote Alien, whatever. Ja, du hast recht. Also, ich habe jetzt 6 von 8 Folgen geguckt. Ich musste mich gestern ich habe auch gestern den ganzen Abend geschnitten und ne, habe dann noch irgendwie ein, zwei Folgen geguckt beim WoW-Level noch und so. Und dann war es 3:30 in der Nacht und da musste ich mich richtig, richtig zwingen aufzuhören. Mit Selbstgeißelung und Backpfeifen und so, weil es wirklich spannend ist. Das Problem ist nur, wie ich gerade schon sagte, ich bin jetzt von 6, also habe 6 von 8 Folgen und das ist wieder dieses, was mich immer so maßlos aufregt bei geilen Serien, auch bei der letzten Stranger Things Staffel, die ich ja auch so obergeil fand. Sie fängt an, du hast gerade ein paar Folgen gut, dann ist es schon wieder vorbei.
Ich bin 8 Folgen ist aber wirklich
8 Folgen ist knapp. Super wenig und das ist ja auch so ein Trend, ne? Früher gab es ja, sag ich ja immer wieder, früher wurde jede Serie so 20 plus Folgen. Dann kam Netflix, hat gesagt, nee, das ist viel zu lang, wir machen lieber 12 Folgen. Und selbst das ist jetzt überholt. Jetzt hast du das Gefühl, du kriegst pro neue Serie nur noch 8 bis 10 Folgen. Ne? Es kommt irgendwie, wird immer kürzer gefühlt.
Ja, ich meine, manchmal habe ich auch das Gefühl, das wirkt nicht so, als wäre es dafür ausgelegt. Also es fühlt sich eher so DLC-mäßig an, als hätten sie irgendwie schon was aus der Serie rausgecuttet für später, damit sie noch eine zweite Staffel machen können. Weil zum Beispiel, ich glaube, End of the Fucking World?
Ja, habe ich die erste Staffel gesehen, ja.
Genau, ist ja nur bis jetzt, glaube ich, nur die erste draußen.
Ah ja.
Die hat ja auch nur 6 Folgen oder sowas.
Ja, das Ende da wirkt auch so hingeballert, so hingeklatscht.
Ja, das fühlte sich okay an. Da hätte ich gesagt, wenn das 10 Folgen wären, das wäre mir zu lang geworden.
Ja, bei Carnival Row ist es so, die Serie ist gut. Ich weiß nicht, so ganz richtig weiß ich nicht, wo sie hin will, der Anfang mit der Hintergrundgeschichte. Also um ganz kurz, also ohne was zu spoilern. Hintergrund, es ist eine Welt, in der die Menschen irgendwann das Feenreich entdecken. Klingt jetzt erstmal so nach Märchen. Aber es ist so ein Erwachsenenmärchen, würde ich sagen. Die Menschen, die verschiedenen Völker der Menschen führen Krieg um dieses Feenreich. Und die Burg, da ist irgendwie Orlando Bloom halt irgendwie so Offizier oder so, die beschützen halt die Feen und wollen halt irgendwie das verhindern, dass irgendwie eine bestimmte wichtige historische Stadt eingenommen wird und verteidigen die, verlieren aber den Krieg. Und während er in dieser Burg ist, verliebt er sich halt in eine von den Feen, die von der Tussi gespielt wird. Und ja, aber am Ende irgendwie wird die Stadt wird eingenommen und dann trennen sich ihre Wege. Und irgendwann später in einer großen Stadt der Burg treffen sich halt wieder irgendwie. Und sie ist dem Tod mehrere Male von der Schippe gesprungen. Ihr halbes Volk, weil diese andere Fraktion die Feen halt jagt und tötet. Ihr halbes Volk ist irgendwie dezimiert. Und sie kommt dann halt in diese Carnival Row ist quasi in dieser großen Burg-Metropole irgendwie so eine Flüchtlingsstadt, Straße, wo halt der ganze Abschaum lebt, ne? Die ganzen Flüchtlinge, die auch in der Gesellschaft irgendwie, da gibt's dann halt auch so taurenähnliche Wesen. Und eigentlich geht die ganze, wenn man ganz ehrlich ist und es so auf den wichtigste Aussage runterbrechen sollte, die Serie, geht die Serie eigentlich um Rassismus. Weil eigentlich das so ein großes Thema ist, weil diese ganzen Wesen, diese ganzen Fabelwesen, die anders sind, halt massiv von den Menschen irgendwie unterdrückt und ja, rassistisch behandelt werden. Ist also wirklich echt eine gute Serie. Auch mit der Message. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wo sie hin will. So. Also es ist jetzt wirklich so, dass. Naja, gut, das würde ich jetzt spoilern. Aber naja, wie gesagt, ich bin bei 6 von 8 Folgen. Sie ist. Man kann nicht aufhören, sie ist mitreißen, aber mir fehlt noch so der Bam. Ich bin gespannt, wo es hingeht, aber ist natürlich ein Top-Cast, muss man einfach sagen. Ja.
Ja. Also, wie gesagt, das war so was aus der Liste. Was ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm hätte. Weil ich muss auch sagen, ich bin wahnsinnig schlecht darin, irgendwie so neue Serien oder sowas zu finden. Also wenn Netflix mir ins Gesicht schmeißt, dann okay. Aber sonst, gerade Amazon Prime, das habe ich seit Jahren, benutze es irgendwie viel zu wenig.
Ja, das stimmt, aber die haben auch nicht viele geile Serien. Die haben wirklich so, sie haben so Vikings und dann noch so ein, zwei andere. Ja. Aber es ist immer wieder was dabei, finde ich. Ja, aber ich, also wie gesagt, ich habe natürlich auch, wenn ich so einen Blogantrag schreibe, dann gehe ich natürlich auch mit Serien, die mich persönlich interessieren. Und Netflix hat da 80 neue Serien geführt jeden Monat, wo viele mir auch nicht gefallen. Netflix ist mittlerweile auch so im PC angekommen. Irgendwie jede neue Serie hat irgendwie jede Hautfarbe, jede Sexualität und so. Das geht mir immer echt total auf den Sack. Das ist auch schon Masche. Ist halt Zeitgeist USA, whatever. Auf jeden Fall aber dieses Raising Dian hat mir noch sehr gut gefallen. Das habe ich auch aufgenommen. Ist wieder so ein Superhelden-Ding, ne? Irgendwie alleinziehende Mutter stellt fest, dass der Sohn übernatürliche Fähigkeiten entwickelt hat und so weiter. Der Trailer ist mega, ja? Kommt am 4. Oktober. Also morgen kann man auch mal reingucken, glaube ich. Bist du noch da?
Ja, klar. Ich war gerade über den Namen gestolpert. Michael B. Jordan. Ist das der Michael Jordan? Ja.
Nein, das ist nicht. Okay. Nein, es ist nicht der Michael Jordan. Außerdem, ja, ich glaube, das ist der. Also der Schauspieler ist der aus, den kennt man, ein ganz bekanntes Gesicht. Warte mal, den muss man eben googeln. Der ist auch in Black Panther, spielt er den Bösen. Das ist der ganz bekannte afroamerikanische Schauspieler, den eigentlich. Ja doch, Michael B. Jordan. Google mal. Wenn du das Gesicht siehst, den kennst du, den kennt man einfach.
Ja. Okay, ja.
Der hat so viel, der spielt hier Friday Night Lights, stimmt, hat er auch mal gespielt. Auch hier Black Panther, Creed, genau, Creed spielt er den Sohn von Apollo Creed. Aber er ist momentan einer der Topstars in Hollywood. Und der ist auch produziert. Von daher.
Und er hat eine Naruto-Kollektion gemacht. Gut.
Der Trailer macht mega Bock. Der Trailer ist richtig gut. Aber für mich das Highlight und das mit Abstand, wo ich mich am meisten drauf, obwohl Mandalorian und Witcher wären auch geil. Aber ich freue mich am meisten auf His Dark Materials. Quasi die authentische Verfilmung von dem Goldenen Kompass und nicht so eine Hollywood glattgebügelte Version, wie es mit Nicole Kidman war. Und
da hört man nur Gutes drüber. Ich habe nie gesehen. Von daher bin ich sehr gespannt auf die Serie.
Ja. Aber das ist halt, ich habe mich so ein bisschen, wie gesagt, ich habe komischerweise, ich habe immer so eine vernünftige Beschreibung für die Serie gesucht, auch in diesem Blog-Eintrag. Und habe mich dann immer so mit den Serien so ein bisschen beschäftigt. Und was ich nicht wusste ist, also His Dark Materials ist eine Romanreihe, die ultra erfolgreich war in den USA und lange als unverfilmbar galt. Und dann hat halt Nicole Kidman, also sie war nur Hauptdarstellerin, aber haben das Hollywood probiert mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Das war eigentlich auf mehrere Teile ausgelegt. Ist noch so mega gefloppt, weil er auch wirklich richtig scheiße war, dass sie nach einer Dings das abgebrochen haben. Und darin, sie sagen sich halt darin bestätigt, dass dieses Ding unverfilmbar ist. Und jetzt haben sie sich genommen und der Cast ist wieder mega geil. Also ich meine, was da dabei ist, wie heißt der? Der Wanted-Schauspieler, der auch den Professor X spielt in den neuen X-Men-Filmen.
McAvoy, ja.
Ja. Ich bin auch ein Riesenfan von dem Schauspieler und der spielt halt auch daran mit. Ist wirklich ein supergeiler Cast. Und geil ist, was viele nicht wissen, ist, dass diese Buchreihe quasi als Gegenpol zu Narnia geschrieben wurde. Da, der Typ hat nämlich gesagt, mir geht dieses Märchen-Scheiß-Blumen-Dings irgendwie von Narnia so offen sagt, Narnia ist ja mehr so eine Kindergeschichte, dass ich Fantasy in eine ähnliche Richtung einschlage, aber ein Erwachsenending daraus mache. Das ist quasi ein Kontraprodukt zu Narnia, das wusste ich auch nicht. Ganz spannend. Naja, guckt euch mal den Trailer an, falls ihr es noch nicht kennt, macht einen mega Eindruck. Ist die Serie 3. November leider erst. Oh, Moment mal, wenn die BlizzCon ist, egal.
Tja, gut.
Aber erst danach, glaube ich, am 1.2. sind die Tage. Also von daher, also lange Rede, kurzer Sinn, das wird, glaube ich, der Shit des Winters. Ich freue mich am allermeisten auf die Serie. Ist aber leider HBO. Ich weiß nicht, aber eigentlich zeigt Sky alle großen neuen HBO-Serien, wie Game of Thrones, wie Chernobyl und so weiter. Von daher gehe ich davon aus, dass sie relativ zeitnah auch auf HBO kommen wird. Ja. Ja, Watchmen, von den Kinofilmen, ach, keine Ahnung, der war gut. Irgendwie war der gut, aber irgendwie nicht so meins. Mandalorian, 12. November, wird auch mega geil. Da verspreche ich mir auch viel von, nachdem Star Wars in letzter Zeit ja nur noch scheiße war, eigentlich so subjektiv gefühlt. Ja. Naja, obwohl, eigentlich war nur ein Film richtig scheiße. Ich fand Han Solo auch okay, egal. Aber da hat man das Gefühl, Favreau, den kennt man auch als Schauspieler, wenn man den sieht, wenn man den googelt, den kennt man. Der hat auch zum Beispiel in Iron Man und so mitgespielt. Spielt da den Bodyguard und so. Ganz bekannter Typ. Und der hat sich halt irgendwie Pedro Pascal, die Viper aus Game of Thrones, genommen, hat gesagt, pass auf, wir machen jetzt mal eine geile Star Wars-Serie. Ich glaube, Mandalorian wird die Scheiße rocken. Und Witcher, ich glaube, da freuen sich wirklich am meisten Leute drauf. 17. Dezember zu Weihnachten, also ist geleakt, angeblich 17. Dezember, steht noch nicht hundertprozentig fest.
Stimmt, das hatte die holländische Seite, glaube
genau,
ich.
Genau. Aber da habe ich ein ganz mieses Gefühl bei irgendwie. Der Trailer, ich fand den Trailer richtig gut, aber ich habe auch nie intensiv die Witcher-Spiele gespielt. Aber zum Beispiel Sascha und Michelle, mit denen habe ich darüber geredet, als ich da war. Und die haben gesagt, ey, wir haben die Spiele so gesuchtet, wir sind so große Fans der Filme, der Spiele. Und aus Spielsicht, ja, ist der Trailer eine Katastrophe. Ganz furchtbar besetzt.
Ja.
Eine ziemliche Katastrophe. Und sie haben auch gesagt, sie verstehen nicht, dass sie sich nach dem Buch orientieren. Wie viele Leute haben das Buch gelesen, irgendwie bevor es die Spiele gab? Gefühlt überhaupt niemand. Und die Spiele haben Millionen von Leuten gespielt. Warum orientiert man sich nicht an den Spielen? Ist doch klar, dass man die ganzen Spiele-Freaks gegen sich aufbringt.
Ja, also bei mir sah das aus. Ich habe den Trailer mit zwei Kumpels geguckt, die beide auch Witcher lieben wie sonst was. Einer von den beiden hat irgendwie das ganze Witcher-Paket mal im Angebot gekauft und der sagt bis heute, er fühlt sich schlecht dabei, weil er so wenig dafür bezahlt hat. Ja, also wirklich, und da sitze mit denen und ich gucke den Trailer und denke mir so, oh, das sieht ja geil aus. Und ey, die beiden haben das zerrissen, komplett. Ich glaube, die haben eine Sache im ganzen Trailer gehabt, wo sie sagten, ja, das ist okay. Den Rest fanden sie mies bis komplett scheiße.
Ja, das ist nämlich das Problem, ne? Also ich glaube, für Spiele, also die Spielereihe geliebt haben, die werden, glaube ich, kotzen, was die Serie angeht. Das ist so ähnlich wie mit dem Warcraft-Film, ne? So versuchen für eine breite Masse, beziehungsweise das ist so ein bisschen greedy, ne? Das ist so dieses, ja, die Gamer alleine reichen uns nicht. Wir wollen das massentauglich machen irgendwie. Und für die Masse ist es dann irgendwie vielleicht zu Fantasy-lastig wie in WoW oder zu wenig greifbar. Und die Spiele-Fans vergraut es auch. Da vergraut es also beide Seiten dann, ne? Du musst halt, wenn ich sowas machen würde, dann würde ich das auf die Gamer zuschneiden. Und die anderen kommen schon von alleine. Das hat nur noch keiner begriffen. Deshalb scheitern auch die ganzen Gamer-Verfilmungen. Weil die immer für die breite Masse glatt gebügelt werden. Und dann vergraut zu beide Seiten so gefühlt. Naja.
Das ist übrigens ganz interessant. Einfach mal random eingeworfen, eben weil du Warcraft-Film sagst. Der lief ja vor einer Weile dann auch mal im Free-TV.
Ja.
Und meine Mutter hat sich den dann mal angeschaut, damit sie weiß, wovon ich da eigentlich seit 15 Jahren rede. Und sie fand den gar nicht so schlecht. Sie kam
der nur war auch gar nicht so schlecht.
Wenn man sich davon befreit und eben nicht so diese komplett Blizzard- und Warcraft-Fanboy-Brille aufsetzt und sagt, das muss gehen, also Fanboy im Sinne von Fantum, dann ist er, glaube ich, wirklich gar nicht so schlecht. Blöd war nur, dann hat sie mich gefragt, wie es denn jetzt storytechnisch weitergeht. Und dann sitzt du da und hast totale Probleme, das zu machen, weil der Film so krude ist in der ganzen Lore.
Naja. Ja, schade. Also wenn man so Duncan Jones verfolgt auf Twitter, wird auch nichts mehr kommen. Er hat auch gesagt, er hat auch keinen Bock mehr drauf, weil das war so anstrengend, schreibt er, weil irgendwie jeder was anderes von ihm wollte. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Irgendwie Blizzard wollte das und das und die Filmfirma wollte das und das und die zweite oder der Produzent wollte das und das. Also dass er sagt, das war super anstrengend und er weiß auch nicht, ob er einen zweiten Film machen wollen würde. Ich verstehe das irgendwie.
Ich fürchte wirklich, so ähnlich wird es mit Witcher laufen. Also ich bin da ganz relativ neutral, weil ich hasse die Witcher-Spielereihe.
Okay.
Ich habe den ersten gespielt, ich habe ihn umsonst bekommen und ich fühle mich trotzdem verarscht. Ich habe das Gefühl, ich habe zu viel dafür bezahlt. Von dementsprechend bin ich, wenn die Serie kacke ist, okay, ja, und wenn sie gut ist, cool. Ich kann da ganz neutral rangehen. Wirklich.
Aber es ist trotzdem was, worauf man sich freuen kann, ne? Ob sie jetzt irgendwie floppt oder erfolgreich ist.
Ich wie gesagt, ich freue mich drauf, aber ich habe jetzt auch keine großen Emotionen, wenn es nachher kacke ist.
Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, die Toxic Reddit Community, da hat man es irgendwie als Gaming-Adaption auch wirklich schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei den, zumindest, also ich, ne, was die Aufrufzahlen und so, Viewerzahlen angeht, ne, weiß ich nicht, was da ein Erfolg ist oder ob es ein Erfolg wird, aber ich würde Geld darauf wetten, dass die Gaming-Community es zerreißen wird, bin ich mir 100% sicher.
Das haben wir ja schon bei der Schwertgeschichte gesehen mit, mit dem Bild.
Oh.
Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
Ansonsten will ich noch mal in die Kinofilme reingucken. Das ist alles ganz interessant. Joker, irgendwie, der muss einfach gut sein, weil der Hauptdarsteller einfach der Oberknaller ist.
Ja, hier Joaquin Phoenix.
Richtig, die Trailer sind alle überragend. Man hört nur Gutes von dem Film irgendwie. Aber es ist irgendwie trotzdem kein Film, für den ich ins Kino gehen will. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wird man sich irgendwann auf Sky oder so angucken? Ich glaube, der wird extrem gut.
Ich denke auch.
Terminator 6, Dark Fate. Nee, sorry, aber das haben sie, auch wenn es jetzt wieder die Original-Kombo ist, irgendwie mit der Original-Sarah Connor aus Terminator 2. Wie heißt sie nochmal, die Schauspielerin? Linda Hamilton. Ja, Linda Hamilton, glaube ich.
Super jacked war. Also,
ja,
die für Oberarme hatte, ey.
Ja, die ist. Die haben einfach die Terminator-Reihe haben sie gegen die Wand gefahren. Sie haben so viele dämliche, nutzlose, unbedeutende Filme gemacht. Da können sie Arnie bringen, da können sie wieder bringen und es wird trotzdem nicht gut werden. Warte mal, aber hier, James Cameron führt sogar Regie, also wirklich das Original, also auch hinter der Kamera, die Originalleute von 2, aber du kannst auch Scheiße nicht mehr Gold machen. Ne? Das ist wie mit den Spielen, wenn du es einmal verkackt hast. Worauf ich mich persönlich am meisten freue, wobei ich da auch nicht glaube, dass es an den ersten reinkommt, ist Zombieland 2. Der erste war glorreich, der war wirklich brillant. Auch das ist irgendwie kein Film, für den ich ins Kino gehe, ich weiß auch nicht.
Ich werde nicht ins Kino gehen, aber nur, weil ich jetzt einmal die englischen Stimmen gewöhnt bin. Ich will den jetzt auf Englisch gucken.
Aber auch das würde ich doch auch irgendwann auf Sky oder so angucken. Ja, Eiskönigin 2 habe ich aufgenommen, einfach weil es ein riesen Kassenschlager werden wird. Ich weiß es nicht inhaltlich und so weiter. Es gab ja diese Queer-Community, die da so Stimmung gemacht hat und Disney geschitstormt hat im Voraus. Irgendwie sollen doch bitte, Eltern sollen doch bitte lesbisch sein in einem Disney-Film ab 6. Ich hoffe, dass Disney da einmal Eier gezeigt und gesagt hat, komm Leute, übertreibt's mal nicht und so eine Scheiße nicht gemacht hat. Das ist das Einzige, was mich an dem Film interessiert. Jumanji, Next Level, der Original Jumanji ist unerreicht. Das, was Rock und so danach gemacht haben, ist totaler Bullshit.
Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen.
Kannst du auch sparen. Also Rock ist ein geiler Typ und so, aber der Original Jumanji mit Robin Williams ist so gut, dass so eine komische Sache mit The Rock und wie heißt der Kevin James, die alle gut sind in dem, was sie tun, aber der
Kevin Hart, oder?
Ja, Kevin, was hab ich gesagt? Kevin Hart, ich Idiot, ja.
Und Jack Black.
Jack Black, ja, alles geile Typen, aber das Drehbuch ist scheiße, der Film ist scheiße, das ist halt wieder so. Das ist genauso beschissen, wie den ich jetzt bei Sacha Michel in den USA gesehen habe. Hier, Fast and the Furious, Hobbs und bla bla bla. Mit Jason Statham und The Rock. Das einzige Unterhaltsame an dem Film sind Dialoge zwischen den beiden. Sonst ist der Film der größte Scheiße, die ich in 10 Jahren Kino gesehen habe.
Jason Statham kannst du auch in alles packen. Der Typ ist einfach immer unterhaltsam.
Ja, ist er auch. Aber der Film an sich ist so. Ich habe wirklich lange nicht so einen schlechten Film gesehen.
Ich habe, glaube ich, von der ganzen Fast and Furious-Reihe habe ich Tokyo Drift gesehen. Und das nur, weil unser, damals in der Schule, weil unser heute gucken wir mal einen Filmlehrer keinen Bock hatte, mit uns so viel zu machen.
Ja,
ich
habe den ersten, also ich habe einige gesehen, aber der erste ist auch unerreicht, ist auch ganz ordentlich, finde ich. Und der läuft ja auch mal im Fernsehen hoch und runter, der erste Fast and Furious. Das andere ist einfach so typisch auf Erfolg getrimmt, finde ich.
Ja, Sequelization.
Ja, Star Wars Episode 9, ich glaube, ich werde es mir angucken, ehrlich gesagt. Ich werde The Boys fragen, ob sie mit mir ins Kino gehen am 18. Dezember. Das Ding wird zu Ende geführt. Star Wars ist meine Jugend. Diese einzige Trilogie, die sie jetzt irgendwie auf 9 erweitert haben. 8 war irgendwie ein Schlag in die Fresse. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, dass J.J. Abrams das Ding irgendwie rettet und das irgendwie sicher nach Hause fährt. Und ich glaube, die werde ich mir angucken. Und ich glaube auch, dass er ganz ordentlich werden wird.
Ja, ich muss zugeben, ich bin raus. Allerdings bin ich schon seit dem 7. raus, weil ich habe einfach da gesessen und mir mitten im Film gedacht, boah, wann ist endlich Schluss? Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte mit dieser Star-Wars-Trilogie nichts zu tun haben.
Ja, kann man so sehen, denke ich, Ja, also ich glaube auch ehrlich gesagt, was Star Wars sind, dass das wahre Gold irgendwie das wahrscheinlich sein wird, was jetzt kommt. So, das Ding ist, sie haben halt den Fehler gemacht, dass sie wirklich ein Meisterwerk angefasst haben und versucht haben, das weiterzuführen. Das konnte eigentlich nur in die Hose gehen. Wobei ich 7 nicht so schlecht fand, muss ich sagen. Okay, aber jetzt haben sie irgendwie die Game of Thrones-Macher an einer neuen Trilogie. Und das heißt, du fängst von null an, du machst was Neues im Star Wars-Universum. Und ich glaube, dass das irgendwie wirklich gut werden kann. Und vor allem, meine Hoffnung sind eigentlich die Serien, ne? Wie gesagt, ja, Mandalorian hat eine super Grundlage. Die Obi-Wan-Serie wird, glaube ich, gut, wenn Kathleen Kennedy ihre Finger da raushält. Ich habe auch gehört, dass die ersetzt werden soll durch die Typen, der die ganzen Marvel-Sachen da zusammenhält. Wie heißt er nochmal? Der das ganze MCU irgendwie geleitet hat. Der soll angeblich ihren Platz einnehmen und das Star-Wars-Ding vernünftig lenken. Und ich glaube, dann gibt's wieder Hoffnung. Solange sie da sitzt, ist das, glaube ich. Ich glaube, sie passt einfach nicht in diese Rolle. Ich weiß auch nicht, warum Disney sie da hingesetzt hat, ehrlich gesagt.
Vor allem, bei ihr ist jetzt auch schon abgefahren. Also, die kann doch auch jetzt machen, was sie will. Die ist einfach unten durch.
Ja, ja. Genau, irgendwann. Genau. Aber ich verstehe nicht, warum dann ihr Vertrag verlängert wurde. Wahrscheinlich hatten die einfach keinen anderen, der es machen wollte. Keine Ahnung. Whatever. Dann Serien- und Film-Talk geht, finde ich, immer. Dann lass uns doch mal, übrigens, mich hat das Geiles, Polaroid, ne? Mich haben echt ein paar Leute angeschrieben, das, was wir letzte Woche gemacht haben, die Geek-Nerd-Sache. Ja. Denen das genauso geht. Das ist ganz lustig. Also es scheint nicht nur ein Krömer-Ding zu sein. Zum Beispiel die Pika, die, Artwork-Göttin, die übrigens auch für den neuen Elimania-Teil, der morgen erscheint, ein geiles Artwork gezeichnet hat. Da rede ich mit dir nächste Woche drüber, weil das echt super beeindruckend ist. Die hat sich auch vor kurzem eine Polaroid-Kamera gekauft und hat mir ein paar Bilder davon geschickt, wie das aussieht und so weiter. Und sie sagt, ja, in der Schweiz sind die Filme ein bisschen billiger. Warum weiß ich auch nicht.
Ausgerechnet in der Schweiz. Ist in der Schweiz nicht immer alles teurer?
Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich Bock darauf hätte, aber ich bisher, ganz ehrlich, ich habe eine 2.500 € Systemkamera von Sony irgendwie, die besten Fotos macht, die ich überhaupt je machen kann. Wir hatten letzte Woche Lauftag, ich habe Fotos gemacht für unsere Schulhomepage. Diese Fotos sind wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden. Das heißt, selbst Noob wie ich, Noob bin ich nur nicht mehr. Ich mache wirklich Fotos mit der Noob. Aber ja. Also das Geile ist, ich mache mit der Kamera so gute Fotos. Irgendwie, ich habe von meinem Sohn natürlich ganz viele Fotos gemacht und wir haben so eine Collage auf Leinwand ziehen lassen davon. Da kam letztens Lasi rein hier und sagt, wow, habt ihr ein Fotoshooting machen lassen von Leo? Und das war, glaube ich, das größte Lob, was ich je gekriegt habe. Hab ich gesagt, nee, das war ich. So. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, also ich habe wirklich sehr, sehr gutes Werkzeug hier und ich denke darüber nach, mir für 150 € eine Kamera zu kaufen, die total beschissene Fotos macht. Und so ein bisschen irgendwie Kindheit irgendwie Retro-Lock hat irgendwie. Und ich wehre mich einfach dagegen. Von dem Geld könnte ich mir viele coole neue Sachen kaufen.
Die werden wahrscheinlich nicht antworten, aber schon mal versucht, einfach für Polaroid irgendwie
so. Stimmt, ich könnte einfach mal anschreiben, ne? Für einen Vlog. Genau, das ist gar nicht blöd. Soll ich mal machen, ne? Das Geile ist, wenn die mir so eine Kamera schicken, muss ich trotzdem irgendwie die Filme zahlen. Die sind das Teure
daran. Ja, gut.
So, jetzt bin ich gespannt. Du hast einen Giga-Nerd-Tipp vorbereitet. Ja. Du bist ja auch ein richtiger Giga-Nerd, wie man hört.
Genau, ich habe vorhin im Freundeskreis rumgefragt. Da kamen so tolle Tipps wie: demnächst kommt auch hier Gemini Man
von
Will Smith raus.
Deswegen über den habe ich übrigens nur Stakes gehört über diesen Film.
Ich habe gar nichts davon gehört, aber wir haben danach eine Stunde lang über das Klonen geschnackt und wie furchtbar das wäre, wenn wir uns alle mehrfach klonen würden. Aber das nur am Rande, deswegen lasse ich das jetzt weg.
Ja.
Dann hatte ich aus dem Discord gefischt, das war ganz interessant, dass die Kollegen von der PC Games, glaube ich, versucht haben, ob man für 200 € einen Gaming-PC zusammenstellen kann.
Ich auch gesehen, das finde ich auch eine gute Sache. Habe ich auch schon überlegt, ob wir das mal für meinen, ich weiß nicht, was für kompetente Leute die PC Games hat, aber ich weiß, dass ich sehr kompetente Leute in der Community und sowas habe. Und da mal irgendwie vier, so ein Edu und so weiter beauftragen, so ein Ding mal zusammenzustellen, ich könnte sowas glaube ich nicht, aber ich glaube, wir hätten da wirklich gute Leute, die, also gerade so ein Edu oder so ein Daniel, unser ehemaliger Regiechef, die würden das hinkriegen und ich glaube, die würden das auch hinkriegen, so dass man sagt, ja, das ist echt guter Shit und damit kannst du zumindest, was weiß ich, vernünftig WoW spielen, Shooter so auf unterster Dings und so weiter, ne? Mhm.
Also fände das super interessant und würde mir das auch angucken, weil 200 €, ich glaube, meine Grafikkarte steht bei 200 €.
Und ja, da können wir vielleicht mal, das ist doch eine geile Aktion irgendwie, das lass uns auch mal machen, da habe ich schon echt ernsthaft wirklich drüber nachgedacht. Ich schreibe mal Edu an, ich schreibe mal Daniel an und dann vielleicht ihr lieben Community-Mitglieder, hallo da draußen. Ich weiß, keine Ahnung, ich hatte einen ganz netten Typen in der Community, der irgendwo, ich glaube in Oldenburg war das, einen Computerladen hat. der hat mir vor kurzem dann mal irgendwie einen Rechner sehr, sehr günstig zusammengebaut, also neun. Also wir haben wirklich viel Kompetenz, ihr Lieben. Wenn ihr Bock habt, bei diesem Experiment dabei zu sein, meldet euch doch bei mir, dann nehmen wir euch auf und dann nehmen wir so vier Leute und jeder muss für 200 Euro, also natürlich ohne Monitor und so weiter, einen Rechner zusammenklöppeln und muss, ja, und gut, das Problem ist, wir können das natürlich nicht testen, aber ja, theoretisch dann sagen, okay, damit könnte man zumindest irgendwie alles einigermaßen spielen, was rauskommt oder ob das überhaupt geht. Ich meine, für die Spiele, die ich spiele, geht sowieso. Für, ja gut, Hearthstone spiele ich nicht mehr, aber für WoW ist, glaube ich, nicht so schwer. Vor allem für Classic nicht.
Ganz ehrlich, das klingt jetzt wirklich mega dumm, aber unterschätzt das nicht. Gerade Hearthstone kann hat zumindest auf meinem alten PC und auf meinem Laptop immer nur Probleme gemacht.
Aber es läuft auf dem Handy und auf einem alten iPad bei mir.
Ja, das ist mal, wie scheiße mein alter PC war. Okay. Nee, aber klar, da kann man sich gerne mal, könnt ihr euch gerne melden. Nur macht's bitte nicht so kompetitiv wie beim letzten Mal, als Steve danach gefragt hat, weil ich erinnere mich da an so eine 120 Kommentare und Blog-Eintrag.
Ja, ja, weil natürlich, haben, sich zu flamen. Stimmt. Ja, ja, weil jeder denkt irgendwie, er ist der Einzige, der Ahnung hat im Hardware-Bereich. Das war auch krass, ne? Weißt du es noch?
Ja, yeah, klar.
Oh nee, und ich mach das beruflich. Und jeder macht das ja beruflich, ne? Das ist ganz spannend, ey. Da gab's, das ist eine Sache, das ist auch keine Religion mehr. Wenn du irgendwas zum Thema Hardware post auf meinem Blog, ich meine, du bist lang genug dabei, das zu wissen, egal um was es geht, es gibt immer Leute, die es besser wissen oder anders machen würden, ne?
Ja.
Und du weißt auch nicht mehr, wen du glauben sollst. Wenn ich mir von Edo und Rechte zusammenstellen lasse, dann weiß ich einfach, dass das funktioniert, weil der Arno davon hat. Was haben die seine Konfiguration letztes Mal auseinandergenommen, ne?
Unfassbar. Ja, das ist, glaube ich, der Trick. Man muss einfach einen finden, bei dem es funktioniert, und dann muss man einfach bei dem bleiben, völlig egal, was die anderen sagen.
Ja, und dann, aber auch was dann, jeder spricht ja dem anderen die Kompetenz ab, das finde ich so krass. So, du hast überhaupt keine Ahnung und ich mache das seit 10 Jahren und ich kenne mich aus und jada jada.
Die einzige andere Sache, wo das sonst noch so kompetitiv war bei deinem Project Hulk.
Stimmt. Wo
ich angefangen habe zu flamen mit den Trainingsplänen und was der Trainer denn für ein Kacknoob ist.
Ja,
und
ja,
was
ja,
die
ja,
denn
ja,
alles andreht.
Lustig, ne? Ich verstehe auch nicht, warum die Leute das machen. Ich verstehe generell, das ist eine Sache, die ich auch nie verstehen werde im Internet, diese Besserwässerei nicht. So, dieses auch, keine Ahnung, ich habe heute was über Fußball geschrieben, über einen Blog-Eintrag über zu den TV-Rechten. Und da hat mich auch jemand auf Twitter hat mich so hart geflammt dafür. Das stimmt ja gar nicht, dass es nur zwei Pakete geben würde, weil es gäbe ja auch noch zweite Liga und auch noch die Erstverwerter, jada, jada. Ja, wo ich mir dann zurückgeschrieben habe, Digga, du liest doch den Blog-Eintrag, es geht um die Live-Spiele und da gibt es aktuell nur zwei Pakete. Ja, aber das hätte ich dann ja auch so schreiben müssen und so weiter. Wo ich mich dann frage, Alter, halt doch einfach dein scheiß Maul, es weiß doch jeder, was gemeint ist. Warum musst du denn den Klugscheißer? Ich frage mich, warum das Leute tun.
Das, du hast also, ja nicht mal die Radiorechte erwähnt.
Mein erster Gedanke ist immer so, Selbstbewusstsein aufpolieren, sich irgendwie herausstellen als jemand, der ganz viel Ahnung davon hat oder sich als was Besseres, ich verstehe das psychologisch auch nicht, dieses Klugscheiß im Internet, dieses, also jetzt sind wir jetzt die beiden Beispiele, irgendwie Bodybuilding und Computer-Hardware nehmen, wo das dir am meisten aufgefallen ist auf meinem Blog, warum? Warum dieses, ich weiß es besser, ich bin der Einzige, der Ahnung hat? Das ist ja mal entspannt, da mal einem Psychologen zuzuhören, was dahinter steckt. Feiner, bist du Psychologe?
Leider nicht, nee. Oh.
Kannst du da vielleicht geschichtlich dran gehen?
Also, es war anno dazu mal, Menschen sind einfach dumm.
Ah, okay.
Danke. Ich glaube, die Leute sind einfach, weil das so eine Liebe ist. Weil die meisten Bodybuilder, die machen das ja nicht.
Du meinst die Leidenschaft dahinter?
Ja, also die Leute sind ja mit Feuer und Flamme dabei und haben halt so dieses eine Bild davon im Kopf, wie das funktionieren muss. Mhm. Und dann kommen irgendwie Leute mit anderen Bildern und dann wird man halt irgendwie defensive. Das ist so, wahrscheinlich bei Fußballfans funktioniert es vielleicht nicht ganz so krass, aber so ähnlich.
Was die Nationalmannschaft angeht, ne?
Versucht mal eine zivilisierte Diskussion darüber zu führen, in einem Spiel zwischen zwei Mannschaften, ob das jetzt abseits war oder nicht.
Ja, das ist auch eine Katastrophe, das stimmt. Ja. Ne? Und da hat auch jeder, das muss ja auch zugehen, jeder hat natürlich auch seine Fanbrille auf, ne? Wenn Schalke gegen Werder spielt, ich meine jetzt gar nicht dich, aber mit einem Rico kannst du, also der wird wahrscheinlich dasselbe über mich sagen, mit einem Rico kannst du dann nicht mehr vernünftig reden, ne? Egal was für eine Entscheidung, es ist immer pro Schalke irgendwie dann. Aber wahrscheinlich sagt der dasselbe über mich, wie gesagt, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, ich bin auch nicht, also ich würde jetzt auch nie behaupten, dass ich in Sachen Fußball immer neutral bin, dass der
Fußball. Das geht wahrscheinlich auch gar nicht, ja. Genau. Ja, aber das meinen wir ja auch nicht, dass jeder da seine Vereinsbrille aufhat, ist auch klar, aber was ich meine, ja, dieses, jeder ist der Bundestrainer, jeder weiß alles besser, das nervt mich
halt so. Das ist ja hier dann genauso ähnlich, ne? Also jeder hat so diesen Trainingsplan, jeder hat das eine Mittel, auf das er schwört, jeder hat den Hardwarehersteller, den er immer benutzt, und dann kommt halt so ein Edo daher und behauptet jetzt in Anführungszeichen, der hat Ahnung und er will was anderes, und dann steht man ja quasi so da und hat es 15 Jahre lang falsch gemacht.
Mhm. So kann ich mir kann das sein, dass es so ist. Ich weiß nicht. Ich würde es, glaube ich, auch nie checken, aber was soll's.
Sonst als zweite Sache fürs Nerddings, also eine Kleinigkeit, die war, glaube ich, auch von Discord. Also da übrigens auch immer ruhig weiter fleißig die Sachen in den Link-Channel schreiben.
Genau. Link Links für Blog. Ja, ich pumpte auch mal was ordentlich was raus. Aber es ist leider sehr viel weniger geworden, ihr Lieben. Postet bitte mehr News wieder in den Links vor Blog-Kanal. Danke.
Genau. Denn es gibt von Magic the Gathering ein Crossover mit My Little Pony.
Ja, habe ich gesehen.
Das ist wohl irgendwie eine Charity-Aktion. Ja. Ich trete aber auf mein scheiß Headset-Kabel. Sorry. Das ist irgendwie so eine Charity-Aktion, wo es, glaube ich, an irgendein Bostoner Krankenhaus gehen soll oder so. Und genau, da gibt es irgendwie drei Boxen oder drei Karten und die sind eben an My Little Pony angelehnt. Weiß jetzt nicht, wie spielstark die sind. Ich habe leider von Magic echt wenig Ahnung.
Also Rarity Legendary Creature Unicorn.
Genau. Hat sogar einen eigenen Typ dafür gemacht.
Princess Twilight Sparkle. Das klingt auch interessant.
Genau, Rarity, Nightmare Moon, Princess Twilight Sparkle. Also ich gehe mal davon aus, die werden eher Sammlerwert haben, als dass sie wirklich spielstark sind.
Ja, das Ding ist halt auch ganz ehrlich, willst du das in deinem Spiel irgendwie so? Magic the Gathering ist ja sehr Fantasy-lastig, eigentlich sehr ernst. Und dann hast du Princess Twilight Sparkle. Ich meine, würde mich ein bisschen ankotzen als Fan, glaube ich. Aber mir ist ja Magic the Gathering total scheißegal.
Das kann sein. Wir haben ja Magic-Fans in der Community. Azulis hat ja, glaube ich, zu auch Ahnung
von. Viele, ja.
Ja, ich bin da immer eher der Yu-Gi-Oh! Gewesen.
Ich habe das ja einmal gespielt, auch im Stream, ne? Das ist ja so kompliziert, ich weiß nicht, irgendwie hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber die Community oder die Magic ist halt so uralt, dass alle Leute das Spielprinzip kennen und sich alle damit auskommen, für alle das leicht ist. Die verschiedenen neuen, es kommt ja gefühlt jedes Jahr, kommt irgendwie ein neues Magic the Gathering, irgendwie ein neuer Anlauf, das im Computerbereich zu etablieren.
Aber das hat jetzt scheinbar ganz gut funktioniert.
Ja. Ja, gut, es gibt auch kein starkes Kartenspiel aktuell gefühlt, ne?
Also, Hearthstone ist immer noch das Stärkste, aber das heißt ja auch nicht so viel bei
Artefakten. Wollte ich gerade sagen, durchläuft ja auch eine kleine Krise, Hearthstone. Ich bin mal gespannt, ob da auf der BlizzCon irgendwas Größeres kommt. Aber vermutlich nur ein neues Karten-Add oder was auch sonst, ne? Haben wir letzte Woche
schon gesagt, ich bin von dem Train runter. Ich werde wahrsclich nach dem
Diskussion. Wo wir gerade dabei sind, hast du die Nachricht oder das Interview von J. Allen Brack gelesen? Irgendwie, das wird die beste aller BlizzCons werden, irgendwie. Wenn der so eine große Fresse hat, ne? Also, man kann natürlich sagen, okay, der hat nur so große Fresse, weil der Virtual Tickets verkaufen will. Aber wenn die nur so eine Scheiße haben wie letztes Jahr und er so auf die Kacke haut, so, und die Leute zahlen 40 Euro für so ein scheiß Ticket, 40 Euro. Und da ist nicht wirklich was dahinter, dann reißen die den A die Bühne ab, B kauft da nie wieder jemand. Also ich glaube nicht, dass da nichts dahinter ist. Das können die sich nicht erlauben. Ich glaube, es wird wirklich eine legendäre BlizzCon.
Siehst mal so, wenn die nichts dahinter haben, dann ist ein Interview vorher, in der er sagt, das wird die beste BlizzCon ever, noch ihr kleinstes Problem.
Ja, stimmt. Magst du recht haben,
Also was soll er auch sonst sagen? Das scheiß BlizzCon, bitte kauft keine Tickets.
Naja, aber dann sagt man halt nichts, wenn man nicht so viel hat, so wie letztes Jahr. Ne? Letztes Jahr war das Geilste, was sie hatten, womit sie am meisten geworben haben, war die Demo von Classic an Crossroads. Ich bitte dich, ey. Und dieses Jahr, die müssen was. Ich bin mir so sicher, dass die was Großes haben. Also WoW-Add-on alleine hat ja früher immer schon gereicht für den Krach auf der BlizzCon. Aber ich glaube, diesmal haben sie mehr. Ich glaube, sie haben eine Diablo-Ankündigung, neues Spiel. Ich hoffe, das Richtige. Und ich glaube, sie haben auch was für Overwatch. Oder sie haben ein Battle Royale, ich was gesagt, ein Auto-Battler. Das wäre mein Wunsch. Aber es ist Blizzard, also nein, in 10 Jahren kommt es frühestens.
Gut, das ist nicht mein Genre, aber. Okay.
Hast du noch anderes was im Görg-Need-Bereich?
Im Görg-Need-Bereich war das leider alles, was ich heute auch.
Ja, ich habe, wie gesagt, ihr Lieben, normalerweise bin ich ja bestens vorbereitet auf sowas, aber ja, Elimania. Bis, wie gesagt, 2 Minuten vor diesem Ding hier geschnitten. Nächste Woche suche ich wieder irgendwas raus. Diese Woche haben wir dann nicht so richtig was da. Banasa, you had one job, ne? Ist traurig. Aber ich habe gehört, du hast einen geilen Boulevard-Fail.
Ja, ich habe sogar mehrere. Ich weiß nicht, sollen wir nochmal auf die Bild einhauen oder wollen wir lieber die Welt?
Ja, such dir einen raus, ne? Den krassesten, ne? Hau einen raus.
Oh, schwierig. Vor allem den. Na gut, ich merke gerade, ich wollte jetzt eigentlich sagen, ja, wollen wir schon wieder Klimawandel machen, aber es ist beides Klimawandel. Also,
Ich habe gerade eine Umfrage gelesen, die in unserem Chat auch gepostet wurde. Angeblich sollen 2/3 der Deutschen gegen den Friedensnobelpreis für Greta Thunberg sein. Tagesspiegel ist, ich weiß gar nicht, ist Tagesspiegel auch so eine verschwörungsrechte Dingsseite? Sagt mir so gar nichts.
Glaube nicht, aber...
Glaube ich auch nicht. Ist auf den ersten Dings. Warum sollen 2/3 der Deutschen gegen den Friedenspreis für Greta Thunberg sein?
Aber das heißt auch nicht viel. Die FAZ gilt so als eine der seriösten Zeitungen überhaupt. Und wenn du Bediener gefragt hättest nach dem hier, wie heißt's, Datenschutz, hast du nicht gesehen, hättest du auch riesige Zustimmung gehabt. Also, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist es aber wirklich so. Ich möchte jetzt nicht.
Okay.
Aber in diesem Fall, die Bild hat sich wohl einen Klimaexperten geholt, der jetzt wohl scheinbar da dauerhaft schreibt. Ist übrigens als Quelle, wer das nachlesen möchte, auch Bildblog. Und zwar Lomborg heißt der, ist wohl Däne. Und den stellen sie auch gleich als Forscher vor. Der ist jetzt nur halt kein Naturwissenschaftler, sondern Politologe. Aber ist ja praktisch dasselbe, wenn es um Klimawandel geht. Der Typ hat quasi einen Ruf, dass er komplett unwissenschaftlich arbeitet, dass er eben nicht auf seriöse Quellen zurückgreift, dass er seine Arbeiten nicht mit anderen Forschern gegencheckt, dieses Peer-System, was unter Akademikern funktioniert. Also da hat sich die Bild...
Ah, ich sehe es gerade. Björn Lomberg, Forscher rechnet mit Klima-Greta ab.
Genau, genau, das war die Sache. Und ich möchte nur mal, Biblog hat so ein paar Sachen daraus zitiert aus diesem Artikel.
Klima-Greta, das ist meine Abrechnung mit dir.
Genau, es fängt, das Ganze ist wohl, Überschrift ist wohl, ja, die Erderwärmung ist real, aber fett gedruckt. Und dann schreibt er zum Beispiel sowas wie: Wir stoßen CO2 nicht aus Böswilligkeit aus. CO2 hat Menschen aus der Armut geholt. Noch vor 100 Jahren war unser Leben mit Knochenarbeit verbunden. Unsere Situation hat sich erheblich dadurch verbessert, dass große Mengen an Energie zur Verfügung stehen. Unsere Lebenserwartung hat sich verdoppelt. In den letzten 25 Jahren hat Energie mehr als 1 Milliarde Menschen aus der Armut befreit. Also es ist einfach direkt von CO2 gleich Energie.
CO2, und, CO2.
Ja. Ja, super. Also quasi nach dem Motto, Greta möchte Energie abschaffen.
Ja.
Genau, dann... Also im Endeffekt geht es in dem Stil so weiter. Todesfälle hat er dann darauf zurückgeführt, dass quasi es ja jetzt viel weniger Todesfälle gibt als vor 100 Jahren noch. Was stimmt. Was aber eher daran liegt, weil wir eben deutlich besseres Gesundheitssystem haben, deutlich bessere Ernährung oder sagen wir mal flächendeckendere Ernährung. Und es ist tatsächlich sogar so, dass die Zahl der Hitztote im Vergleich zu vor 100 Jahren deutlich gestiegen ist. Und dann hat er sich eine Umfrage rausgesucht, wo, wie hieß es, hätte die UN 10 Millionen Menschen befragt und danach gefragt, was denn so das Wichtigste für sie ist. Gesundheit, Bildung, Jobs, Nahrung. Das waren wohl 16 Sachen, die man listen konnte. Und Klima ist da als 16. und letztes gewertet worden. Also quasi 10 Millionen Menschen weltweit finden Klima ist total unwichtig im Vergleich zu anderen Themen. Gut, die Umfrage ist von 2015. Und 49%
von 2011 wäre noch besser.
49% der Leute, die da geantwortet haben, kamen aus Nigeria und Mexiko.
Ja, aber das Fall war früher genau so gemacht, genau so. Irgendwelche Votes irgendwie, ja, nachgewiesen, irgendwie Computerspiele machen aggressiv irgendwie und da musst du irgendwelche Leute spielen und danach einen Fragebogen ankreuzen, wo dann stand: Macht dich das aggressiv? Ja, sehr. Und dann so fünf Kategorien, die alle quasi sagen, ja, macht. Also es gab kein Nein irgendwie. Weißt, wenn, deshalb, du kannst bei jeder Studie bescheißen. Und wenn du die passende nicht hast, gehst einfach 10 Jahre zurück. Passt schon irgendwie.
Ja, hat doch hier Flinten-Uschi damals auch gemacht. Weil bei dem Stoppschild-Nummer sind sie gegen Kinderpornografie im Internet. Ja. Tatsächlich, aber genau diese Umfrage der UN findet im Moment wieder statt. Die läuft noch bis 2021. Da haben sich bis jetzt erst 500.000 Leute dran beteiligt. Aber hier steht zum Beispiel Klima oder Climate Action im Moment auf Rang 8. Hätte man also die modernen oder die neueren Werte genommen, wäre das schon ein bisschen was anderes. Dann würde man sagen, Klimaschutz steht so irgendwo im Mittelbereich. Was, denke ich, durchaus realistisch
ist. Du kannst halt einfach nicht mehr wegdiskutieren, dass das aktuell das Thema, das Klima ist das neue Flüchtlingsding irgendwie, weißt du? Die neue Flüchtlinge. Und ich meine, die können das, die in Anführungsstrichen, die Klimaleugner oder die Rechten oder wie immer man die nennen will, die können das gerne wegdiskutieren irgendwie. Ich meine, bei jeder Wahl haben in letzter Zeit die Grünen gewonnen. Irgendwie ein deutlicheres Votum gibt es halt nicht. Also von mir aus können sie das gerne wegdiskutieren, verlieren sie halt noch mehr Wahlen irgendwie.
Wir können ja noch einen draufsetzen, wenn ich die Bild, wenn. Wir haben ja letzte Woche bei Metzelda da schon darüber gesprochen, zum Thema, wie die Bild ihre eigenen Schlagzeilen auch einfach mal zur Not selber macht. Vor 3 Wochen hat dieser Lomborg schon mal, also da quasi noch als Gast bei der Bild gewesen, als Interviewer. Und da war wohl die Überschrift, was ist schlimmer, Greta oder die Zukunft, Herr Professor? Und daraufhin haben ihm 2 Professoren geantwortet und haben Gegenargumente gebracht gegen das, was er da so erzählt hat. Und die Bild hat daraufhin einen Tag später geschrieben, die Klimadebatte wird immer heißer. Und darauf dann Bezug genommen. Und als Unterstützung haben sie noch 2 FDP-Politiker gefunden, die ihnen zustimmen.
Ja.
Das war die wirklich heiße
Klimadebatte. Es ist schon spannend, ne, dass Bild immer auf der Seite irgendwie der Hetzer ist. Ne? Also so Fähnchen auch nach dem Wind, aber auch nicht irgendwie so, ja, immer die Meinung der ja, was eigentlich? Der Rechten eigentlich auch nicht. Der Hetzer einfach irgendwie einnehmen, ne? Weil Stammtischparolen und Hetze sich, glaube ich, am besten verkaufen. Also, ich meine, Flüchtlingsthema haben sie ja, finde ich, halt so oft nach dem Wind gedingst. Anfangs gehetzt, dann gemerkt, die Stimmung in der Bevölkerung schlägt um und alle sagen irgendwie, ja, wir schaffen das und wir geben uns Mühe. Und dann auf einmal hast du in der Bild gelesen irgendwie, also ich sowieso nicht, aber du kriegst das ja immer so mit, so von wegen, wow. Ja, wir organisieren Flüchtlingsheime und wir machen Spenden da. Und dann ist es wieder umgekippt, wieder in die andere Richtung irgendwie und dann waren sie wieder am Hetzen irgendwie. Es ist halt,
War das nicht sogar die Geschichte damals, wo sie versucht haben, dass alle Fußball-Bundesligisten
Genau, und Werder unter anderem gesagt hat, ihr könnt uns am Arsch lecken, wir sind nicht dabei.
Ja, St. Pauli auch. Ja. Und die Bild ja auch völlig abgedreht ist, von wegen St. Pauli unterstützt Nazis und so.
Genau, das war der Hammer.
Genau.
Die Bild, die nachher wieder gehetzt hat, unterstellt St. Pauli. Ja. Ja. St. Pauli hat wirklich von allen Bundesliga-Vereinen am meisten Aktionen in diesem Bereich gemacht, gerade mit Flüchtlingen, ne?
Ja, sie haben das, glaube ich, super viel organisiert. Ihre eigene Sache dann einfach hochgezogen.
Genau. Ja, die gute Bild-Zeitung. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, fühlt euch bitte eingeladen, uns auch eigene Sachen zu schicken. Wir sind sehr Bild-Blog-lastig, fällt mir wieder auf, weil die ganzen Fails sehr gut zusammentragen.
Und ich lese halt einfach kein Boulevard oder sehr wenig.
Ja, das ist halt das Ding, ihr Lieben. Aber ich finde es trotzdem geil, das immer wieder hier zu thematisieren, weil für mich ist halt Bild das Hassthema Nummer 1, weil ich immer denke, wieso kommen die mit so einer Scheiße durch und wieso wird da nicht ja mal juristisch irgendwas oder gesetzlich vom Gesetzgeber irgendwas getan? Was ist eine Sache, die ich nicht verstehe auf dieser Welt oder in Deutschland oder, keine Ahnung, auf der Welt, in England gibt es das ja auch zum Beispiel. Also wenn ihr mal irgendwas Eigenes habt, dass ihr sagt, wie gesagt, ihr Lieben, ich habe letzte Woche euch ein bisschen die Pistole an die Brust gegeben, weil ich gesagt habe, ne, von euch könnte auch mal wieder ein bisschen mehr kommen. Und ja, von daher, ihr Lieben, ihr könnt auch gerne eigene Boulevard-Fails oder generell Fails einschicken. Ihr könnt auch eigene Geek- oder Nerd-Tipps. Wir sind dankbar für sowas. Weil, es gibt da so manche Netzfundstücke bestimmt, die ganz toll sind, ja. Gerade im Geek- und Nerd-Bereich. Also bitte beteiligt euch, ihr Lieben.
Ich muss auch zugeben, beim Geek- und Nerd, ich hatte ja dann vorhin überlegt, sowas mache ich. Ich hatte nicht mal eine Seite zur Hand, wo ich jetzt sagen könnte, da findet man irgendwas.
Ja, das gibt es ja auch gar nicht so richtig. Ne? Das ist halt ganz schön schwierig.
Vielleicht als kleiner Schmankerl noch zum Thema Boulevard und Bild, einfach falls hier gerade ist. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Im Moment läuft ja die Leichtathletik-WM in Katar und sie ist genauso desaströs, wie man das von einer WM in Katar erwartet.
Ja, ich habe die Bilder gesehen. Das Stadion ist ja leer, ne? Das ist ja
unverschämt. Das ist leer, die Leute kippen reihenweise um. Dopingskandal gibt es jetzt auch noch, Leichtathletik halt. Und ein Aufreger war, da konnte Katar ausnahmsweise mal nichts für. Die haben beim Sprint neue Kameras installiert, die so direkt unter dem Startblock sind, wenn man quasi die Sprinter sehen kann, kurz bevor sie lossprinten.
Stimmt.
Und dann haben sich unter anderem die deutschen Sprinterinnen, zum Beispiel hier Gina Lückenkamp, die haben sich beschwert, weil diese Kameras eben auch an waren, wenn die Frauen quasi in Startstellung gegangen sind und dann wurden die quasi von unten in den Schritt gefilmt. Kann man, denke ich, verstehen, dass gerade in diesen engen Outfits Frauen das nicht so toll finden. Und die Bild-Zeitung hat darauf reagiert. Und hat ihren Tweet dazu, die Bild Sport, überschrieben mit: Normalerweise geht die 22-Jährige kaum einer Kamera aus dem Weg.
Okay.
Das war die Reaktion der Bild dazu. Fand ich irgendwie so also als Schmankerl auch ganz nett. Mittlerweile ist es ja wohl so, dass jetzt die Kameras geschwärzt werden. Aber ja, auch aus so einer Sache kann man ja für die, aus der Seite der Bild noch irgendwie so ein bisschen Drama rausziehen.
Ich habe es gerade auf dem Bildblock gesehen, ja. Auch schlau, die Kameras da reinzubauen. Ja. Ansonsten habe ich noch eine Mail, ich habe gerade mal mein Mailfach aufgemacht, damit ich auch nichts unterschlage, und habe eine Mail gefunden vom Flumpi. Und der Flumpi hat einen sehr guten Link mir geschickt und nennt es den Nerd-Tipp der Woche. Jetzt will ich nicht unterschlagen, weil ich kann nicht sagen, hier Leute, schickt was ein, dann kommt was und dann lese ich es nicht vor. Und zwar sagt der, Steve, du suchst doch immer fleißig, vielleicht kannst du das ja mal gebrauchen. Und er verlinkt mir die Gamevention. So, und das ist, er nennt das Ganze die Minigamescom in Hamburg am 23. und 24. November. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Aber es ist interessant. Also eine kleine Gamescom oder Gaming-Messe in Hamburg. Und das Gute ist, das ist relativ nah bei mir um die Ecke, ne? Und von daher Tickets bestellen, Aussteller werden. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Das klingt jetzt erstmal ganz klein. Aber holla die Waldfee, ich sehe gerade, die Ticketpreise sind gar nicht so klein. Business Day, Freitag 99 Euro, Tagesticket Samstag 22 Euro. Okay, Chill-Out-Ticket ab Sonntag 12 Euro. Wochenendticket 32. Was gibt's denn sonst noch? Tickets kaufen, Games Convention, Timetable. Mal gucken, was gibt's denn da so? Business Day ist Freitag, Public Day Samstag. Community Esports, Streamer Teams, Tournaments, Community Cosplay, Community Esports und so weiter. Was gibt's schon irgendwelche Aussteller, die da genannt werden? Streaming Corner. Okay, vielleicht sind auch ein paar bekannte Streamer dabei, ne?
Also ich sehe gerade zumindest mal die Teams, die so bei Thema E-Sports sind, ja. Die sind schon Deutschlands bekanntere. Das Problem ist nur, ich kann denen überhaupt nicht sagen, um was es geht. Zum LoL, zum Counter-Strike.
Gibt es einfach irgendein Turnier oder so, ne?
Ja, aber dann ein bisschen wenig Infos. Aber gut, ist ja auch noch ein bisschen hin, vielleicht muss das noch genauer ausgeplant werden. Aber wir sehen zum Beispiel
Mausports. Ja, ich sehe es gerade, sehr lustig. Aussteller und Sponsoren. Achso, kannst du nur eintragen. Anfrage, Sponsoren und Partner. Ja, das kann man mal, das schreibe ich mal hin. Warum nicht? Kann man ja mal gucken. Vielleicht kommen wir da irgendwie zusammen oder so. Und vielleicht, ja, ich bin ja einer von Deutschland bekanntesten Streamern. Als wenn. Vielleicht darf ich dann davon streamen oder so, ne? Oder einen Vlog machen oder so. Warum nicht? Ich schreib die mal an. Danke für den Tipp, lieber Flumpi. Ist voll geil. Genau sowas meine ich, ne? Genau sowas.
Ja, also da wäre ich nie drauf gekommen.
Wie denn auch?
Ja, ne?
So, eine Sache möchte ich vorlesen für Frag den Stevino. Das ist eigentlich eine Sache, die ich in meinen Solo-Teil stellen würde. Warte mal, das schreibe ich gleich mal auf meine Liste. Frag Stief. Und zwar stellt er eine Frage, die wir eigentlich in der WoW-Nacht schon mal besprochen haben. Aber ich nehme die jetzt einfach mal mit. Spielst du eigentlich WoW Classic, Balthasar?
Ja, nee.
Warum nicht?
Ich habe ja damals schon gesagt, als es angekündigt wurde, dass
rechtfertig.
Diesen ganzen negativen Erfahrungen mit Classic sind alles noch in meinem Kopf so präsent.
Ich möchte gerne, dass du dich rechtfertigst dafür, Balle. Egal, Quatsch. Ich lese trotzdem mal vor. Lieber Steve, angeknüpft an eine Bitte in Svino Talks 431, mehr Fragen für dich, für den Frag den Stevino zu schicken, würde ich gerne deine Meinung zu einem WoW Classic-Thema erfahren. Im Classic-Forum, das ich selbst eher nur lesen verfolge, fragen sich die Leute, wie es nach der letzten Classic-Phase, also laut Blizzard spätestens in 2 Jahren mit Classic weitergehen soll. Folgende Theorien oder Wünsche kursieren unter der Spielerschaft. Wie gesagt, alles Dinge, die wir in der letzten WoW-Nacht intensiv beleuchtet haben. Ich lese trotzdem mal vor, es geht weiter mit Burning Crusade. Es gibt ein Reset auf 0. Es geht einfach weiter ohne Änderung. Blizzard lässt die Geschichte alternativ weiterlaufen mit anderen Inhalten und Add-ons. So. Persönlich würde ich mir wohl derzeit das Unwahrscheinlichste wünschen, nämlich, dass quasi alternatives WoW mit anderer Story weitergeht. Tja.
Ich weiß nicht, ob, also ich lese es ja immer mal wieder und ich kann auch den Wunsch dahinter verstehen, aber ich weiß nicht, in meinem Kopf gibt es einfach irgendwie kein Szenario, wie das nicht völlig schief gehen kann.
Ich glaube, dass sie nicht die Manpower haben und auch nicht die Motivation, alternative Add-ons zu machen. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, WoW Classic geht weiter hype-mäßig so wie in den letzten Tagen und Wochen und das nächste WoW Add-on Retail geht völlig in die Hose. Ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen. Also, ich glaube, dass sie Folgendes machen werden. Sie werden Burning Crusade Server anbieten, wo du halt dir überlegen kannst, will ich meinen Char da weiterspielen oder nicht? Und entweder kostenlos oder für Geld kannst du ihn dann einfach auch auf beiden lassen. Kannst sagen, okay, ich möchte zwar meine Classic-Erfahrung behalten, das heißt, ich möchte, dass der Char auch hier bleibt auf dem Classic-Server, aber ich habe auch Bock, irgendwie mal in Burning Crusade mal wieder reinzugucken, war eh das beste Addon, von daher, ne, so von wegen, dass du dann die Wahl hast, ja, was du machen kannst. Das halte ich persönlich für am wahrscheinlichsten.
Denke ich auch. Ja, also das wird es wahrscheinlich werden. Dass es gar nicht weitergeht, kann natürlich auch sein. Also wenn jetzt meinetwegen zu Phase 2 oder 3 schon gar nichts mehr passiert und da irgendwie noch 500 Leute auf dem Server rumdödeln, dann bleibt es halt so. Aber ganz so abstürzen sehe ich es auch wieder
nicht. Wenn die exklusiven Content für Classic machen, dann wird das einer innerhalb Classic sein, wird es kein neues Addon geben, dann wird es irgendwie, keine Ahnung, da, wo die Housing-Zone ist in Classic, wird, dass du da reingehst, dann gibt es Housing, nur so als Beispiele, also so kleinere Sachen, die nicht so viel.
Aber selbst dann kannst du dir schon jetzt bestimmt schon wieder bildlich den Reddit-War vorstellen, oder?
Vermutlich, ja, hast du recht. Aber das, ja, ist ja nichts, was das Spiel irgendwie so richtig betrifft, wenn du da ein Housing hättest. Aber egal, ich weiß schon, was du meinst, und du hast auch absolut recht. So, dann kommen wir mal zur Blogwoche, während du hier deine ewigen Monologe geführt hast, was schon ziemlich anstrengend ist, Banner. Ich sag's dir, wie es ist, sowas würde ich nie tun, so weit ausholen und so.
Ja. Mein Beileid übrigens, das wollte ich ja letzte Woche gar nicht.
Ja?
Du hast ja letzte Woche dann getweetet, von wegen blablabla, mit meinem neuen Co-Mod gerade aufgenommen.
Ja.
Und mein Beileid an die arme Sau, die sich irgendwie auf Hegenberg, Gronkh oder Drunken oder so gefreut hatte. Bin leider nur ich geworden.
Ja, auch keine Ahnung. Eigentlich gab es überhaupt keine negativen Reaktionen. Gronkh hat mir die Freundschaft gekündigt und hat halt gehört, sowas gesagt, ja, wie irgendwie, ja, damit hast du den Podcast für mich für immer zerstört. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch gemacht, um ihn zu triggern.
Also ich verbuch das
und halt und der Kasu hat geflamed.
Hat er?
Ja, hat er. Irgendwie hat er keinen Bock drauf und so weiter. Aber Kasu ist immer noch auf dem Emo-Trip irgendwie, weil ich ihn irgendwann mal angekackt habe und er findet momentan alles scheiße. Also ich kann mich nicht erinnern, dass der in den letzten Monaten mal irgendwas Positives geschrieben hat. Er findet momentan alles scheiße, was ich mache. Von daher brauchst du dir, glaube ich, auch nichts dabei denken.
Kasu und ich sind ja auch so ein bisschen, also das meine ich jetzt gar nicht beleidigend, aber weil ich denke, er sieht das genauso. Wir sind uns ja auch nicht so richtig grün in verschiedenen Dingen, sei es jetzt Blizzard, sei es Fußball. Von daher kann ich damit leben.
Alles klar. Ja, aber es gab jetzt auch nicht schrecklich viel Lob für dich. Von daher, das musst du einfach arbeiten.
Ja,
ne?
Ja.
Da musst du einfach alles zeigen.
Harte Hörerschaft.
Ja. So, ich fange mal an mit Thema Nummer 1. Über 15 Comments. Und zwar, es sind zwei Zebras aus dem Rostocker Zoo oder aus dem Zirkus ausgebüxt. Eins konnte wieder eingefangen werden, das andere war ein bisschen zickig. Irgendwie ließ sich nicht einfangen. Und wurde dann von irgendeinem Tier-Dings einfach weggeballert, wurde einfach getötet, weil es angeblich so aggressiv gewesen wäre. Wir reden ja von einem Zebra, ne? In der Meldung heißt es irgendwie, ja, laut Mopo-Information soll es zunehmend aggressiv geworden sein und um sich gebissen haben. Wir reden ja von einem scheiß Zebra, ja? Allein das macht mich schon. Und die Tiernotretter der Feuerwehr Rostock haben es dann erschossen. Zu Recht haben sich viele in den Comments gefragt, was spricht gegen den Betäubungspfeil? Was ist das Problem? Und dann gab es wieder die Klugscheißer-Fraktion, die geschrieben hat, das geht ja nicht. Die Gefahr für Menschen ist es ja, wenn es auf die Autobahn läuft und so weiter. Wobei dick da drin stand, dass die Autobahn abgesperrt wurde. Aber okay. Auf jeden Fall einfach das arme Tier getötet. Keine Ahnung, wenn ich dann dieses Foto sehe von dem armen Tier, was dann da tot auf dem Rasen liegt, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach viel zu tierlieb und so weiter. Ich mag Tiere viel lieber als Menschen. Und von daher, okay, mich wundert nicht, dass das Zebra irgendwie aggressiver wird, wenn du es über mehrere Stunden jagst und versuchst einzufangen mit allen möglichen Mitteln. Das hätte man vielleicht auch anders lösen können, als einfach ja, das. Im Moment, ein Wolf gewesen wäre okay, aber es ist ein scheiß Zebra.
Beinahe so. Ja, ungewohnte Umgebung. Also, dass dann Tier dann auch aggro wird, kann ich verstehen. Ich war nur so irritiert, als ich das gelesen habe und Leute dann von wegen, ja, Betäubungspfeile sind ja so ein bisschen schwer zu bekommen vielleicht.
Hä?
Ich hätte jetzt gedacht, sowas haben die in einem Zoo auch einfach zur Not zur Hand.
Im Zoo, wie gesagt, es war ein Zirkus. Ja. Angeblich steht im Artikel, habe ich jetzt nicht gelesen, dass selbst die Zirkusdinger sie nicht einfangen konnte. Und da haben sich auch Leute Gedanken gemacht, ja, vielleicht ist es gerade deshalb hat sich nicht einfangen wollen, weil es so unter Scheißbedingungen dann im Zirkus gelebt hat. Das kann ja auch sein, ne?
Das ist immer so ein Zirkusvorurteil. Aber gut, kann natürlich sein. Ich war am meisten irritiert, weil vor ein paar Wochen ja hier in NRW ganz groß war, ich glaube in Herne, Hamm, weiß ich gar nicht, die Geschichte, dass da eine Schlange entkommen war. Weil da wohl irgendein Dude einfach für eine gute Idee hielt, sich Schlangen zu halten und eine ziemlich giftige noch dazu.
Ja, geile Idee, ne?
und die dann natürlich für Tage da irgendwie die Stadt terrorisiert hat.
Ja, aber genau, das ist halt was anderes, ne? Raubtier, sondern einfach ein scheiß Zebra. Ja.
Ja, aber der Punkt war ja, als sie dann gefunden wurde, dann war es sofort möglich, das Haus zu räumen, abzusperren, einen Experten zu holen und die Schlange am Ende lebend aus diesem Haus zu bergen, obwohl die sich versteckt hat.
So.
Das kann man jetzt nicht vergleichen so richtig, aber wenn es möglich ist, so eine giftige Schlange, die auch wirklich groß war, zu retten, dann muss es doch irgendwie Menschen möglich sein, an einer gesperrten Autobahn einen Zebra zu betäuben.
Ja, keine Ahnung. Menschliche Abgründe mal wieder. Ja, können wir nicht einfach kommen, schießen wir es einfach um, was soll's. Finde ich ganz schwach und keine Ahnung. Tiere sind ja immer noch Dinge, so gefühlt. Auch juristisch sind Tiere ja Dinge. Keine Ahnung. Ich mag Tiere lieber als Menschen. Die nerven wenigstens nicht. Und reden nicht so viel. Ist auch ganz, ganz positiv. Wir gehen mal weiter. Ich glaube, dass das ehrlich gesagt viele so sehen wie ich, so was die Comments anging. Aber es gibt natürlich auch die üblichen Klugscheißer, die gesagt haben, ja, wenn das auf die Autobahn rennt, dann gibt es Unfälle. Ja, Leute, lest doch einfach den scheiß Artikel, ihr scheiß Klugscheißer. Das war mein Gedanke. So, FIFA 20. Ja, EA, ne? Das Übliche. Bugs ohne Ende scheinbar. Gibt wohl einige Probleme mit dem Spiel, zumindest in der Auslieferungsversion. Scheinbar hat EA jetzt schon gepatcht oder so. Da ich keine EA-Spiele spiele, was jeder mittlerweile weiß, kann ich da nichts drüber erzählen. Ich habe jetzt aber ein Video gesehen, was mir empfohlen wurde, wo jemand das mal rekapituliert hat, in was für einem scheiß Zustand vor allem der Karrieremodus war, als das Spiel ausgeliefert wurde. Und das Einzige, was funktioniert hat, war irgendwie dieser neue Hallenmodus und natürlich Ultimate Team, ist ja klar, weil man ja Booster verkaufen will. Ne?
Ja, das war wahrscheinlich das Einzige, was getestet wurde vorher.
Ja.
Ja,
was soll man dazu sagen?
Also ich fand es interessant, dass Leute da super, ihr hört ja mittlerweile, hätte ich ihnen gar nicht mehr zugetraut, mittlerweile haben sie auch wieder Leute, die sie sehr aktiv verteidigen.
Echt, EA? Ja, bei uns kommt es auch, der Lukas, ja. Ne? Er sagt, ja, Hauptsache gegen EA hetzen, bei mir alles funktioniert und so.
Was ich jetzt auch nicht negativ meine, also im Sinne von als Beleidigung. Ja, ich weiß manchmal, wenn es um Blizzard geht, bin ich halt mal auch in dieser Rolle. Aber ich fand das einfach nur interessant, weil ich hätte das ehrlich gesagt EA nicht mehr zugetraut, dass da noch irgendwer ist, der sagt, das ist meine Firma und das ist mein Spiel.
Ja, unfassbar. Ne? Aber bei FIFA ist auch noch was anderes. Ich meine, das ist ja das meistverkaufte Computerspiel der Welt jedes Jahr. Ne? Wusstest du das ja, ne?
Ja, aber FIFA, das ist auch so ein Ding. FIFA wird dann immer gesagt, so, ja, Gamer und FIFA. FIFA und Gamer haben erstmal nichts miteinander zu tun. Ja, ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, da waren Leute, die waren so richtig die typischen, so, boah, diese scheiß Nerds, ey, das sind doch eh nur so die fetten Typen, die vor dem Rechner sitzen, keine Freunde haben. Was, du bist ein Nerd? Nein, du kannst gar kein Nerd sein, du bist gar nicht fett genug dafür. Originalzitate. Und dann hörst du die gleichen Leute 5 Minuten später, ey, hast du Freitag irgendwie vorbei, Bock vorbeizukommen? FIFA ist da, lass mal eine Runde FIFA zocken.
Ja, ja, in der Tat, ne?
Das sind so zwei Dinge, die gehören einfach gar nicht zusammen.
Die Fußballer, ne? Die spielen halt, ja, genau. Die Sportler und so spielen halt FIFA und vielleicht noch Fortnite, ne? Mehr so Özil ja auch, ne? Also von daher hast du, das ist nicht die typische Klientel. Und genau deshalb, weil es halt so massentauglich ist und auch Nicht-Nerds oder Nicht-Gamer irgendwie darauf Bock haben, ist das halt jedes Jahr das meiste. Vor allem, das ist halt so eine Verarschung. Ich verstehe auch nicht, dass die Menschen so dumm sind. Es ist jedes Jahr quasi dasselbe Spiel mit minimalen Änderungen. Ja. Und diese Ultimate Team-Abzocke, wo du einfach so viel Kohle reinschmeißt und ja auch nicht lange was davon hast. Wenn du Diablo spielst irgendwie und dir am Anfang von Diablo im Auktionshaus Items gekauft hast, dann hast du die heute noch. Aber bei FIFA ist es so, nach einem Jahr wird das ja resettet und dann gibt es ein neues Ultimate Team und fängst wieder von vorne an.
Das muss man sich mal vorstellen. Du hast in Hearthstone mehr von deinen Karten als von FIFA, weil die Umwechselrate ist zwar scheiße ohne Ende, aber du kriegst wenigstens noch Staub. Ja, du kriegst ja gar nichts dafür. Wenn du jetzt in FIFA 20, du könntest der krasseste Ficker überhaupt sein, nutzt dir in 21 dann wieder überhaupt nichts.
Tja.
Aber ich verstehe das Konzept auch nicht. Also
ich verstehe nicht, warum das erfolgreich ist. Sie machen jedes Jahr dasselbe Spiel irgendwie und dieses, ja, es muss wahrscheinlich echt Spaß machen. Einige Community-Mitglieder schreiben auch, du, Steve, ich sag's dir ganz ehrlich, ich verstehe deinen Hate nicht, weil ich spiele das Jahr für Jahr und ich habe jetzt gerade damit angefangen, ich habe noch nie Geld dafür ausgegeben. Du kannst dir einfach 4 Gold freispielen. Und das so lösen irgendwie. Das scheint auch Spaß zu machen. Ich glaube das auch, dass es Spaß macht. Aber ich kann es ja trotzdem nicht unterstützen, weil halt irgendwie die Politik darauf ausgelegt ist, weil es halt sowas von krass pay to win ist und einfach so krass darauf ausgelegt ist, dass die Leute quasi anzufixen mit Gold und dann halt irgendwie, die breite Masse dazu zu kriegen, auch gerade die Kids irgendwie Papas Kreditkarte zu nehmen und sich ohne Ende Booster zu kaufen. So, und Booster sind ja quasi nichts anderes als Lootboxen, wenn man mal ehrlich ist. Also ist schon eine riesengroße Abzocke, die EA da macht, muss man einfach sagen.
Ja. Wo wir gerade bei Sportspielen sind, vielleicht einmal ganz kurz eingeworfen, weil ich das gestern, glaube ich, gelesen habe und vielleicht für dich auch interessant ist. NBA 2K.
Oh, ja, habe ich auch gelesen.
Das Spiel wird, das wusste ich gar nicht, die haben im Moment sowas ähnliches wie die Overwatch-Liga am Laufen, wo quasi richtige NBA-Teams auch quasi sich eine E-Sports-Abteilung leisten.
Es ist auch ein richtig, also 2K macht doch die besten Sportspiele. Das Problem ist nur das neue 2K, das neue Basketball, also das neue 2K Basketball, NBA 2K, was ist das? 2020, soll halt so super viele Mikrotransaktionen und so, soll auch so eine Abzocke sein. Da gab es auch einen riesen Shitstorm, habe ich gerade irgendwo gelesen. Meinst du das?
Das Spiel meinte ich auf jeden Fall, ja. Ja. Ich fand einfach nur dieses Liga-Konzept interessant, weil das tatsächlich komplett offline ausgespielt wird. Das heißt, auch wirklich mit Heimspiel und Auswärtsspiel und so. Und die NBA nutzt das jetzt quasi auch als Markenbotschaft.
Krass.
Und hat zwei neue Slots aufgemacht für London und Shanghai. Und das bedeutet, die Spieler werden dann auch wirklich nach Shanghai fliegen wohl und werden dann eben in Shanghai spielen.
Ich meine, das ist halt, 2K macht halt die besten Sportspiele, das muss man einfach sagen, wirklich verdammt gut. Aber dass sie die Kohle für sowas haben, also dass so ein Basketball, ich meine, die NBA ist groß, aber im Vergleich zum Beispiel, also wenn du die NBA-Finals nimmst und zum Beispiel im Vergleich zu LOL oder Fortnite E-Sports-Events, sind die einfach nur, keine Ahnung, ein Heckenschiss, ne?
Das Geld kommt wahrscheinlich wirklich von der NBA, die da das Geld reinpumpt.
Meinst du echt?
Ja,
aber ist doch die 2K-Liga eigentlich, oder?
Nee, also wie gesagt, das gehört.
Also ich glaube nicht, dass 2K die Kohle dafür hat.
Das ist wirklich eine NBA-Liga und die hatten jetzt nur das Problem, dass wohl die restlichen NBA-Teams signalisiert haben, dass sie kein Team aufstellen wollen. Und quasi, wenn die Liga aber größer werden sollte, um mehr Slots zu verkaufen, weil diese Slots gehen ja auch für so ein paar Millionen weg, mussten man jetzt halt international machen. Ich habe zum Beispiel gelesen, die Slots für die Overwatch League, die ja mal mit 10 Millionen angefangen hat, dann in der neuen Season bei 20 Millionen waren, der Wert liegt jetzt wohl scheinbar bei 60 bis 80 Millionen.
Krass.
Pro Slot.
Ist auf jeden Fall ein gutes Konzept, ne, sowas auch zu etablieren, weil Overwatch hat ja auch sonst, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel zu bieten, oder? Also, das letzte Mal Scout im Podcast war da gesagt, ja, ich verfolge die Overwatch League, die ist richtig geil. Also, das scheint wohl die größte Anziehungskraft noch zu haben in diesem Spiel, weil sonst, ich hätte jetzt überhaupt keinen Bock mehr in dieses Spiel reinzugucken.
Ist auch e-sports-technisch ansonsten ziemlich tot. Also es gibt noch den Unterwettbewerb, der auch von Blizzard ist, und sonst passiert da überhaupt nichts mehr. Mhm. Also Overwatch e-sports besteht ausschließlich aus diesen beiden Sachen.
Aber die soll wirklich richtig geil sein, ne?
Ich guck ab und an mal rein. Das Problem ist nur, dass ich Overwatch selber nicht spiele und auch nicht so Bock auf das Game habe. Die ganze Aufmachung macht halt für mich nicht wett, dass das Game nicht unbedingt für mich ist.
Okay.
Aber ich kann sehen, dass das eine geile Liga ist und in die Richtung scheint es ja jetzt überall im E-Sports zu gehen.
Wo wir gerade bei geiler Liga sind, cooler Übergang von mir. Heute großer Blog antraf mein Blog, Bundesliga TV-Rechte 2021. Zwei Jahre haben wir noch. Und positiv und negativ. Also erstmal das Negative, wie ich gerade schon vorhin angedeutet habe, die Live-Slots für Live-Spiele wurden quasi statt wie jetzt zwei. Das heißt, momentan ist ja so, Sky hat die Samstagsspiele und das Topspiel, während ehemals Eurosport 2 bzw. jetzt The Zone halt das Freitagsspiel also nicht immer, aber manche Sonntagsspiele hat und das Montagsspiel auch. Das heißt, die haben das einfach geteilt. Jetzt für 2021 wird es wohl so laufen, dass es vier Live-Pakete gibt. Paket A beinhaltet nur die Konferenz. Paket B beinhaltet die Einzelspiele am Samstagnachmittag, englische Wochen und Relegation. Paket C beinhaltet die Topspiele am Samstagabend und den Supercup. Und Paket D den Rest, also Freitags- und Sonntagsspiele. Das heißt, das Gute ist, dass das Kartellamt, was ja angeblich eingeschritten ist und gesagt hat, es darf nicht wahr sein, dass ein Anbieter alle Rechte hat. Da ist auch Lobbyismus und was da für Geld geflossen sein muss, dass das Kartellamt das entscheidet. Ne?
War ja genau andersrum, sondern das Kartellamt hat gesagt, das geht so nicht, das ist gegen das Kartellrecht, aber ihr könnt einfach quasi das Paket verkaufen und es dann wieder an Sky übertragen, das geht. Also das war eigentlich die Idee, die das Kartellamt hatte, dass quasi Sky kauft quasi 90% der Spiele und 10% der Spiele kauft irgendwer anders und vermietet das dann an Sky. Wäre alles bei Sky geblieben und hat man natürlich dann anders ausgelegt und gesagt, ah ja, okay, dann müssen wir es zersplittern.
Auf jeden Fall, das ist jetzt schon wieder aufgehoben scheinbar, weil nämlich theoretisch Sky alle vier Pakete kaufen könnte. Das heißt, wenn es scheiße läuft, musst du nächste Saison oder ab 2021 musst du für vier Streaming-Anbieter zahlen oder für vier TV-Sender, weil die Rechte, wie gesagt, gefüttert werden, wenn es scheiße läuft. Wenn es gut läuft, kauft Sky einfach alles und wir haben wieder alles bei Sky. So. Aber ist typisch für die Bundesliga, beziehungsweise für die DFL, dass sie halt irgendwie, ja, jetzt irgendwie 4 Pakete draus macht und immer und immer und immer und immer mehr Geld mit der Ausrede, ja, wir müssen das ja, weil wir müssen ja mit den europäischen Talk-League mithalten und die haben so viele TV-Gelder und Premier League, wenn man jetzt sagt, hier, guck mal, Premier League, die haben ja auch so viel, das müssen wir auch haben. Und ja, Gerüchte sagen, dass wahrscheinlich, wenn du alle Sachen haben willst, du wahrscheinlich 1 Milliarde hinlegen musst. Und Sky denkt wohl auch drüber nach, das zu tun. Man darf gespannt sein, wie das läuft. Aber, ach, keine Ahnung, weißt du, es ist alles so, ja, Onkel Barlow hat da irgendwas auf Twitter dazu geschrieben, so von wegen, das läuft seit 30 Jahren so mit der Kommerzialisierung, das war ja noch nie irgendwie anders oder besser. Was schreibt euch diesmal vor? Es ist jetzt nicht mehr als in den letzten 30 Jahren auch, ist auch nicht wirklich das Problem. Doof ist halt, dass man Zuschauer viele Dienste von teils unterirdischer Qualität gleichzeitig buchen muss. Ja, genau, das ist halt das nächste Ding. Ich weiß noch, wie beschissen die Mobile-App von Eurosport 2 Player lief, die hat bei mir so geleckt, dass ich meine, die Werder-Spiele halt nicht vernünftig gucken konnte. Das war halt schon eine Katastrophe. Das ist auch ein Problem. Aber ja, Kohle, noch um Geld. Auf der einen Seite würde ich mir fast wünschen, dass Werder mal absteigt, weil dann könnte ich nämlich einfach mal sagen, wisst ihr was, leck mich am Arsch, ehrlich. Seit 1982 verfolge ich die Scheiße jetzt. Und, keine Ahnung, es ist halt alles, es wird alles teurer, als Fan kommt man sich nur noch verarscht vor. Auch die Weltmeisterschaft, alles wird zerstückelt, mehr Spiele, mehr Geld. Auch dieser Transfer-Wahnsinn irgendwie. Ja. Feder schrieb heute in den Comments dazu irgendwie so, ja, auf der einen Seite regt man sich darüber auf, dass man international nicht mehr mithalten kann, auf der anderen Seite regt man sich dann darüber auf, dass die mehr TV-Gelder haben wollen. Also wenn es an mir ginge, ganz ehrlich, ne, ich bin nur ein Fußballromantiker, ne, von mir aus könnten wir einfach sagen, wisst ihr was, scheiß drauf, wir machen diese ganze Kacke nicht mehr mit. Diese ganze Sache, dieses ganze Kartenhaus muss sowieso früher oder später an sich zusammenfallen. Das heißt, wir zahlen eure Transfersummen nicht mehr. Von mir aus gerne Bayern München, irgendeine Superliga, denen es ja so wichtig ist irgendwie. Und wir machen wieder wirklich Fußball irgendwie. Und es gibt auch eine Bundesliga-Saison, wo wirklich mal nicht nur immer vorher schon fest, wer deutscher Meister wird, sondern wieder spannend irgendwie. Von mir aus irgendwie, das wäre mein Traum irgendwie, dass sie einfach sagen, so, Break, Feierabend, wir machen das nicht mehr mit.
Feder hat aber eigentlich einen guten Punkt, weil deswegen ist diese Begründung mit dem, wir müssen ja mit den internationalen Ligen mithalten, da wird am Ende nicht so wahnsinnig viel Geld bei Bayern und Dortmund ankommen. Weil in Deutschland wird das Geld ja relativ gleichmäßig eigentlich an alle Clubs verteilt und so, genau. Machen die Zweitligisten. Das ist ja in der Premier League und in der Premier Division ganz anders. Die dürfen sich ja selber vermarkten und da geht die Kohle halt in Spanien zu 80% an Barca, Madrid und Atletico und der Rest kann halt gucken, wo er bleibt.
Aber das Ding ist, wie gut waren wir in den letzten Jahren international, dass die TV-Gelder mal weiter angedings werden müssen? Also Frankfurt war eine Ausnahme letztes Jahr, die waren im Halbfinale, aber das auch mit einem großen Außenseiterstatus und mit einem sehr, sehr kleinen Etat im Vergleich zu den Großen. Und Bayern letztes Jahr im Achtelfinale raus, Borussia Dortmund auch. Champions League haben wir ja königlich versagt in den letzten Jahren. Also was bringt denn das irgendwie, dass also sich spürbar, dass ständig irgendwie alles erhöht wird? Ist jetzt nicht so, dass wir, also du kannst fast sagen, im International gerade, zumindest in Europa, den Anschluss verloren, ne? Also von Moment daher, schon, ja, wozu willst du das erhöhen? Wir sind doch sowieso, hinken doch sowieso hinterher. Also Bayern hat 7-2 gewonnen, war auch eine Gala-Vorstellung, ist auch schön und gut. Aber wenn, dann überhaupt nur Bayern München, alle anderen spielen sowieso keine Rolle, gefühlt.
Und in Deutschland auch gefühlt irgendwie kein Club mehr dazu in der Lage ist, mal 2 gute Saisons in Folge zu spielen.
Ja, vor allen Dingen auch international, keine Ahnung, jetzt hat Leverkusen gnadenlos in der Champions League verkackt. Nachdem für mich ein bisschen überraschend Leipzig immer das erste Spiel in Lissabon gewonnen hat, haben sie jetzt gestern zu Hause oder vorgestern zu Hause gegen Lyon 2-0 verloren. Die einzigen, die wirklich irgendwie konstant sind, sind halt die Bayern, ne? Aber die haben sich jetzt auch einiges kosten lassen in der Saison, ne? Also von daher, wir können einfach nicht mithalten. Keine Ahnung. Jetzt gerade habe ich wieder gesehen, dass Gladbach irgendwie im UEFA Cup verloren hat.
Ich glaube, Gladbach hat unentschieden gespielt.
Okay, als ich geguckt habe, haben die hinten gelegen.
War wohl Last Minute, haben sie, glaube ich, noch.
Ah ja, hier, Hermann hält Gladbachs, bei dem bekannten Club Basak Sehir, das ist der Club von Erdogan auch noch. Da haben sie in letzter Minute, haben sie hier, 90+1 haben sie das 1-1 gemacht irgendwie und deshalb können sie noch hoffen.
Die haben noch vorher 0-4 gegen Wolfsberg verloren.
Genau, gegen Wolfsberg AC, österreichische Mannschaft, dessen Namen ich noch nie vorher gehört habe, haben sie 4-0 im eigenen Stadion verloren. Also sie haben jetzt 1 Punkt aus 2 Spielen gegen die 2 Krachermannschaften, Wolfsberger AC und Istanbul Besiktas hier, whatever. Also
Die gute Nachricht für diese Clubs ist ja, ich habe vorgestern, glaube ich, gelesen, dass der dritte Wettbewerb durch ist, also durchgeplant ist. Das heißt, wir kriegen ja demnächst unter der Euroleague noch einen Wettbewerb.
Das ist auch so eine Farce. Ja.
European Conference oder so soll das, glaube ich, heißen.
Warum machen sie es nicht so wie früher? Irgendwie Pokal der Landesmeister oder Champions League, Pokal der Pokalsieger und UEFA Cup. Das wäre doch cool.
Weil das viel zu wenig Spiele sind und du das scheiße vermarkten kannst.
Ja, genau. Genau.
Die ganzen Dödelclubs ja auch gerne ihre 6 Spiele international haben möchten.
Ja, geil. Dann spielt bis zum Platz 10 international. Geil. Super.
Ja. Nee, das nicht. Es wird
das hat so viel Prestige wie die Nations League wahrscheinlich dann.
Die Euroleague wird ja ein bisschen gestaucht dafür.
Ich lese gerade, Sensation, Zehnkampf, Kaul, jüngster Weltmeister aller Zeiten. Wir haben wieder einen Zehnkampf-Weltmeister. Früher war Zehnkampf in Deutschland eine große Sache. Ich erinnere mich nur an Jürgen Hingsen. Das war einer meiner Jugendhelden. Und Kaul, wie heißt er mit Vornamen? Christoph Kaul? Nee, Niklas Kaul ist Zehnkampf-Weltmeister geworden. Was sagst du dazu? Freust du dich?
Unglaublich.
Ja.
Toll. Ich liebe ja Leichtathletik. Okay, ich habe es vorhin zwar selber angesprochen, aber ich muss zugeben, Leichtathletik finde ich ist so mit einer der langweiligsten Sportgruppierungen, die es überhaupt gibt.
Dito, ich habe es früher immer nur bei den Olympischen Spielen geguckt, da fand ich es auch geil. Mittlerweile mache ich nicht mal mehr das. Lass uns zum nächsten Thema und da sind wir wieder bei J. Allen Bragg. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Der hat richtig auf die Kacke gehauen. Hat im Interview gesagt, wird die beste BlizzCon aller Zeiten. Ihr wundert euch, was wir da haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist keine heiße Luft, weil ich glaube, die haben richtig auf die Kacke gehauen. Und im selben Interview hat er übrigens auch gesagt, mal als Zusatzanekdote, dass für Blizzard immer noch der PC das die wichtigste Plattform ist. Deshalb entwickeln sie es auch für Handy. Aber okay, das nehmen wir mal ab. Ist es ja auch irgendwie.
Das entwickeln sie auch nicht mal selber. Also das ist ja sogar noch outsourced.
Ja. Ja, also meine Gebete sind nur hier, J. Allen, bitte kein Diablo-Schluter, sonst bin ich weg. Ja, Virtual Ticket, diese Woche auch, nicht nur kaufbar, ich hab's schon, mir wurde es vom deutschen Community Manager geschickt, zum Glück umsonst. Sonst hätte ich es mir auch überlegt, hätte ich natürlich nicht. Aber ich muss echt sagen, übrigens, bei uns kann man Virtual Ticket gewinnen. Wenn ihr den Podcast hört, hat es ja schon erledigt.
Da muss ich gleich noch meine Mail schreiben.
Weil wir das morgen Abend in der WoW-Nacht auflösen werden. Von daher, wenn ihr das jetzt hört, ist das erledigt. Haben wir auch von Blizzard Europe bekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Aber worum es eigentlich geht, die Goodies für das Virtual Ticket sind ja jedes Jahr auch eine große Sache. Einige in den Comments haben gesagt, ja, geil, viel geiler als letztes Jahr. Ich weiß auch nicht, was daran jetzt so geil ist. Ich meine, dass Maris geil finde, verstehe ich irgendwie, weil der immer noch ein bisschen Overwatch zockt und auch immer noch jetzt von den Änderungen und die Rollen-Queue, die man machen kann, irgendwie ganz toll findet. Ich meine, das ist halt, als Overwatch-Spieler ist es halt geil, weil du kriegst halt einen Genji Illidan-Skin und einen Tyrande Symmetra-Skin, was ich ganz, ganz witzig finde. Ansonsten hast du irgendwie Transmogrifikations-Item, nämlich so ein Wendigo, irgendwie Anzug, Schlafanzug oder so, whatever. Ja, Schlafanzug nicht, also keine Ahnung, so ein Kostüm halt.
Wendigo-Kostüm halt.
Dann, ja, Murlocs, diesmal als Sylvanas und Anduin. Die heißen Finduin und Gilvanas. Ansonsten Overwatch, wie gesagt, die Skins, Hearthstone, ja, Kartenrücken und goldene legendäre Karten, das sind eigentlich kein mehr StarCraft, das sind auch kein mehr Heroes of the Storm, Krabbenmount, das sind auch kein mehr Flügel für Diablo, die hat man noch nicht gesehen und angeblich ein geheimer Inhalt. Und da wird es natürlich interessant, was das wohl sein wird. Hoffentlich irgendwas Cooles für, was weiß ich, Diablo 4 oder irgendwas Cooles. Für irgendwas, das sie ankündigen vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht für Diablo Immortal irgendwie ein Skin oder so. Ja, du lachst einfach nicht, ne? Du findest es nicht lustig, ne?
Doch, ich in meinem Kopf hat sich gerade das Bild gebildet, wie du quasi dann einen PC nach Tristram kriegst, nach Neutristram, und von dem PC aus kannst du dann Diablo Immortal spielen.
So wie in, wie war das, Zack McCracken früher? Nee. Dass du Magic Mansion spielen konntest, doch, das war, glaube ich, auch da
ja,
so.
In StarCraft 2 konntest du Lost Vikings spielen. In der Kampagne.
Aber ich muss sagen, lieber Banasar, auch da haben sie ja kräftig angehoben. Früher gab es irgendwie die BlizzCon, das Virtual Ticket für 30, mittlerweile kostet es 40 Euro. Und warum? Also wofür? Warum 10 Euro mehr? Für was? Letztes Jahr haben sie gesagt, ja, okay, Leute, wir haben ja die Classic-Demo dabei, deshalb müssen wir das leider ein bisschen erhöhen. Ich verstehe nicht, ja, das ist so wie mit dem Frosch, der irgendwie in dem kochenden Kessel sitzt und wo du langsam das kochen lässt. Weil, ne, dann merkst du es nicht so.
letztes Jahr gesagt, ja, wegen der, brauchen wir Server, jada, jada, ne, 40 Euro. Und dann zum nächsten Jahr so, ja, hat er letztes Jahr auch 40 Euro, was ist denn euer Problem? Also was?
Ich muss aber auch sagen, ich bin ja nun wirklich ein großer Blizzard-Fanboy und sehe auch vieles, denke ich mal, nicht so kritisch wie du. Aber ich bin, glaube ich, noch nie auf die Idee gekommen, jetzt dieses Ticket zu kaufen. Das lohnt sich für mich gar nicht, weil
erstmal. Oh, die Panels sind schon interessant, finde ich. Also, ja, na klar lohnt sich eigentlich nur die Pressekonferenz, bin ich total bei dir.
Genau. So, ne? Also, ich meine, die Eröffnung, da sehe ich alles Wichtige. Danach, das Wochenende, bin ich damit beschäftigt, E-Sports zu gucken. Ja, ich gucke ja meistens das StarCraft 2
World Championship. Und das ist auch umsonst, oder?
Das ist komplett auch umsonst. Alle E-Sports-Teile, also das COW-Finale, Hearthstone, der Overwatch World Cup und so weiter und so weiter.
Ah, ich finde die Panels sind manchmal schon sehr interessant, irgendwie als Blizzard, ja, gerade als Blizzard-Fanboy, oder?
Ja, aber das Ding ist halt, ich habe halt die Zeit dafür nicht und ich weiß, man kann das danach noch gucken, aber ich habe sonntags meistens schon alles gelesen.
Okay.
Weil ich natürlich beim Gucken für StarCraft 2 dann irgendwie nebenbei News lese und bei dir.
Also oder findest du die 40 Euro angemessen? Was rechtfertigt das? Also die 40 Euro für die Goodies?
Naja,
das ist halt schon irgendwie Gewinnmaximierung. Das kann mir ja keiner erzählen, dass das was anderes ist.
Aber ich bin für sowas immer der ich muss auch sagen, ich liebe Blizzard, aber ich finde auch 20 Euro zu teuer.
Ja gut, das ist ein Stream, ne? Sie haben Serverkapazität. Wir reden ja von ein paar Millionen. Auf den Conference Calls hörst du immer, wie viele Millionen sie durch die BlizzCon und dieses Virtual Ticket einnehmen. Ne? Unterschätzt das nicht, wie viel Kohle das bringt. Ne? Und dann einfach mal gesagt, okay, statt 30 Euro jetzt 40 Euro. Das ist Gewinnmaximierung, nichts weiter.
Also das kann man, glaube ich, nicht wirklich rechtfertigen. Da kann mir keiner sagen, dass die Kosten im Vergleich zu letztes Jahr irgendwie gestiegen sind. Könnte vielleicht sagen, dass sie Angst haben, dass diese BlizzCon weniger Leute das Ticket kaufen. Weil es vielleicht irgendwie das von letztes Jahr so ein bisschen abschreckend war. Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Naja.
Ich werde es mir jedenfalls nicht holen. Ich bin ganz zufrieden mit dem Gratis-Kram.
Verstehe ich. So, dann Dieter Nuhr. Ja, Dieter Nuhr, das alte Arschloch. Was soll man dazu sagen? Vor ein paar Jahren sagte Volker Pispers zu ihm irgendwie, er wäre der humoristische Arm der Pegida-Bewegung. Muss ich auch nicht wundern für diese Betitelung, weil irgendwie er natürlich sehr so gefühlt seine politische Meinung oder Ausrichtung in seine, ja, was ist es eigentlich? Seine Satire, seine was auch immer einfließen lässt. Und politische Stimmung macht, ne? Und jetzt in der Woche hat er gegen Greta Thunberg ein paar Dinger gedroppt. Und das, er nimmt halt auch die üblichen Argumente der in Anführungsstrichen Rechten und der Klimawandler Leugner auf. Und von daher hat es dann halt einen negativen Beigeschmack. Das hat er, wie gesagt, vor ein paar Jahren mit Pegida und so weiter auch schon gemacht, solche Sprüche. Und ich glaube, es ist nicht das Problem, dass er sich über Greta lustig macht. Da könnte man bestimmt auch ein paar geistreiche Witze machen, die halt nicht irgendwie einen Shitstorm verursachen werden. Aber die Argumentation, der Argumentationsrahmen, dem er sich bedient, ist halt irgendwie AfD und Co. Und deshalb muss ich auch nicht wundern, dass er dann einen Shitstorm kriegt. Ne?
Also vor allem anderen, mich wundert, dass da noch niemand drauf gekommen ist, wieso die Klimawandler nicht ein Schlagwort geworden ist, um so eine Gruppe von Industriellen oder so zu bezeichnen. Das sind die Klimawandler. Genial, ja, du sollst T-Shirts für Fridays for Future machen. Ja. Ich hatte ja im Endeffekt schon in den Comments mich dazu geäußert. Ich hatte gesagt, dass Dieter Nuhr war mal grandios. Ja?
Also war der mal, ja.
Vor 10 plus Jahren. Einige Sätze auch von ihm, die ich bis heute noch benutze, weil die einfach wirklich geistreich waren. Das war jemand, der sich mit den Dingen beschäftigt hat. Und der, das hat der Kiki auch so ein bisschen angesprochen, der durchaus auch, obwohl er selber wahrscheinlich eher links ist oder war damals, der auch andere Themen, also zum Beispiel Islamkritik, Religionskritik und so. Und da bin ich mitgekommen. Und zu irgendeinem Zeitpunkt hat seine Satire so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so den Bezug verloren irgendwie. Das war so ganz komisch. Plötzlich wirkte seine Satire einfach so ein bisschen weird. Ich kann es nicht vernünftig in Worte fassen.
Ja, weil er seine politische Ausrichtung mit hat einfließen lassen. Das geht
ja, vielleicht ist es, also es fühlte sich halt nicht mehr so geistreich und wow, da ist quasi ein Akademiker, der wirklich, wirklich irgendwie sich mit dem Thema beschäftigt hat und jetzt wirklich geistreich so und witzige Sprüche ablässt. Das war immer so ein bisschen so der verbitterte Typ, der einfach irgendwie, ja, also wenn man es nicht besser wüsste, würde man einfach sagen, der stand quasi noch da, weil es am Ende einen Check gibt. Laber einfach irgendwas, nimm den Check mit und geh nach Hause.
Tja. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Der hat eine Einsendung in der ARD. Mal gucken, was da so als nächstes gedroppt wird. Es scheint ja auch irgendwie ein wichtiges Thema zu sein, beziehungsweise die AfD. Und das ist der Blogantrag, der natürlich wie immer am meisten Comments gegeben hat. weil nämlich Gauland gesagt hat, okay, geil, wir haben wieder ein neues Thema gefunden, wo wir Stammtischparolen und Opferrolle und das volle AfD-Potenzial abdingsen können. Flüchtling ist jetzt gerade out, also nehmen wir die Kontraposition in der Klimaschutzpolitik ein. Und da hat gesagt, das ist jetzt unser Hauptthema, ist natürlich auch perfekt, ist wie für die AfD zugeschnitten. Kann man wieder das Übliche sagen, ja, und der Staat und alles falsch und wir sind nur die Opfer und ne, es passt einfach. Es ist halt das neue Flüchtlinge irgendwie für sie. Und er erklärt das auch als Hauptthema für künftige Wahlkämpfe.
Genau, als drittes Hauptthema.
32 Kommentare. Ja, war klar. Ja. Finden natürlich die meisten gut. Kinky und Co. Ja.
Sag was dazu. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es hatte Tees auf Twitter gepostet oder geteilt. Ich fand den Spruch ganz nett, es ist putzig, dass die AfD denkt, sie wären die Einzigen gegen Klimaschutz, während wir noch eine CDU haben.
Ja, genau, das ist kein Alleinstellungsmerkmal für sie. Ne? Das kann ja eigentlich nicht passen. Ne?
Aber ich hatte die Woche ein bisschen darüber nachgedacht und im Endeffekt ist das halt wieder der Punkt, wo die AfD von konservativ zu reaktionär geht. Weil die CDU, und ich möchte das jetzt nicht bewerten, ich will das einfach nur darstellen, wie es ist. Die CDU in ihrem konservativen Verstand ist halt vor allem darauf ausgelegt, Status quo zu erhalten. So, jetzt ist aber der Druck von der Straße, wir haben diese Klimabewegung und da sieht man eben auch, muss man als konservativer Politiker eben einsehen, okay, wir können den Status quo nicht erhalten. Wir müssen jetzt aber gucken, wie bringen wir diese ganzen neuen Ideen, von denen ja auch nicht alle gut sind. Ja, da ist bestimmt auch viel, viel Unsinn dabei, der da so gefordert wird. Wie bringen wir das mit unserer Vorstellung von Status quo in Verbindung? Damit sich quasi so wenig ändert wie möglich oder nur in gute Richtung verändert. Das ist konservative Politik. Was die AfD macht, ist, es gibt kein Problem. Und diese Leute auf den Straßen haben gar keine Ahnung. Und es darf sich gar nichts verändern. Im Gegenteil, es muss sogar so werden, wie es früher war. Also ich warte eigentlich noch darauf, dass die AfD in ihr Programm schreibt, wir müssen mehr CO2 ausstoßen, weil das ist gut für die Pflanzen.
Ja, atmet schneller.
Ja, und das ist einfach so eine Antiposition, wo ich wirklich auch nicht verstehe, wie man das feiern kann, ehrlich gesagt. Also wenn die AfD gesagt hätte, wir sind gegen Greta und gegen diese ganze Fridays for Future und wir finden, dass da völlig das Maß verloren wird, wir müssen jetzt eine maßvolle Politik machen, wir erkennen das Problem an, aber so wie es jetzt gefordert wird, geht das nicht. Das wäre nicht meine Meinung, aber das hätte ich verstanden. Das würde ich sagen, okay, das kann man so vertreten. Aber einfach zu sagen, es gibt kein Problem, ihr habt alle keine Ahnung, das ist alles gelogen und hier darf sich nichts verändern. Alles bleibt wie ist, ob ihr hier seid oder nicht.
Was ich mal nicht verstehe, ist, also, ja, okay, also, es gibt immer noch ein paar komische Forscher, die sagen, ja, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Scheinbar scheint ja der Tenor unter den renommierten Wissenschaftlern jetzt mittlerweile relativ einig zu sein, dass es halt doch durch Menschen verursacht ist. Wie dem auch sei, es gibt immer noch ein paar, die sagen, nein, das ist nicht so, so. Aber was ich mal nicht verstehe, ist, der Klimawandel ist doch da, so. Und wie der jetzt erstmal entstanden ist, ist doch jetzt erstmal total scheißegal. Er ist da und wir kriegen bald massive Probleme dadurch, weil nämlich, und das kannst du auch nicht wegdiskutieren, irgendwie der Meeresspiegel einfach erhöht.
Genau, so, das heißt, da bestimmte Kipppunkte.
Genau. Und dann irgendwie, was man so liest, irgendwie das Permafrosteis schmilzt. Das heißt, die Sonne wird immer reflektiert, das bedeutet, es schmilzt noch mehr. Und dann kippen irgendwann die Meere um irgendwie und was man, also wie gesagt, nur oberflächlich gelesen. Und dann gibt es riesiges Fischesterben und so weiter. Und Umweltkatastrophen werden zur Tagesordnung gehören. Das heißt, es werden auch, also Gretas Rede wurde ja auch dahingehend, weil sie gesagt haben, people are suffering, people are dying. Das ist definitiv aufgrund des steigenden Meeresspiegels ein großes Problem, weil dadurch halt massiv viele Naturkatastrophen auch entstehen. Durch diese ganze.
Aber du musst es so erklären, dass die Leute verstehen, warum das ein Problem ist. Weil letztens okay. Meinte schon mal, Zitat aus deinen Kommentaren, naja, dann säuft halt Japan ab. So. Stellt euch einfach vor, überall steigt das Meeresspiegel und es reicht ja schon, wenn quasi überall nur 30 Kilometer von der Küste weg sind. Was meint ihr, wie viele Millionen Flüchtlinge das erzeugt? Und was meint ihr, wo die alle hinwollen? Jetzt versteht ihr, warum das uns auch was angeht.
Ja, aber das ist ja, okay, der Meeresspiegel steigt, das Wasser steigt, ist ja klar, aber nicht nur das, also diese ganze Situation eben, weil das Meer und so weiter auch umkippt oder zumindest der Bereich da irgendwie, wo es halt dieses Permafrost gibt, wird halt auch massiv viele Naturkatastrophen, da meine ich nicht nur Überschwemmungen, hervorrufen. Und der ist doch da und darum geht's mir halt. Also was will die AfD denn machen oder die Rechten oder die Klimaleugner? einfach sagen, ja, Moment mal, es ist ja nicht, vom Menschen verursacht, also können wir es einfach ignorieren. Das heißt, die Leute sterben oder es gibt hier Naturkatastrophen. Wir leben hier im Norden Deutschlands. Vielleicht kriegen wir auch das eine oder andere ab, weil wir so nah an der Küste wohnen. Ist dumm gelaufen irgendwie. Ich lebe mein Leben ganz normal weiter und ignoriere das. Also, weil es ist doch da. Du kannst doch nicht wegdiskutieren.
Es gibt ja diese zwei Stufenverteidigung. Die erste Verteidigung ist, das gibt's ja alles gar nicht. Also, wir haben damit nichts zu tun. Und die zweite Verteidigung ist, ja, und selbst wenn wir was damit zu tun haben, Deutschland kann ja gar nichts verändern. Und
genau, weil nur 2% genau, und so weiter.
Ich versuche das jetzt wirklich kurz zu fassen, weil ich will jetzt nicht lange darüber diskutieren, weil das ein echt interessantes Thema ist. Es gibt sowas, das nennt sich Externalisierung. Das ist ein Konzept, das eben grob gesagt der globale Norden, also der industrialisierte Norden, also die USA, Kanada und Europa, externalisieren, also im Endeffekt outsourcen bestimmte Dinge und profitieren davon. Das sind so Klassiker, wären eben kapitalistische Sachen, wie eben, dass wir unsere ganze Produktion nach China verlegen. So, was wir damit aber verlegen, ist ja nicht nur, woran immer gedacht wird, Kosten, sondern wir verursachen automatisch auch Schäden. Ganz kurzes Beispiel, es gibt eine Studie, beziehungsweise es gibt in Indien ein Werk, da werden Medikamente hergestellt. Weil die meisten Medikamente, die unsere Firmen so produzieren, die werden in Indien produziert. Und dieses Werk ist halt an einem Fluss. So, und dieses Werk ist top-notch. Ja, da werden wirklich tolle Medikamente hergestellt, die halt europäischen Standards genügen. Der Müll aus diesem Werk wird aber in den Fluss geleitet. Und jetzt der Punkt.
Wir verlegen unsere Umweltverschmutzung, willst du sagen.
Genau, pass auf. Deutsche Forscher haben diesen Fluss untersucht und haben dabei festgestellt, dass dieser Fluss so dermaßen Antibiotika verseucht ist, der hat quasi die mehrfache Konzentration von dem, was ein Mensch hätte, wenn er Antibiotika nimmt, dass das alles ins Grundwasser einsickt und erstmal super resistente Keime erzeugt. Das heißt, wenn die Menschen in der Umgebung krank werden, selbst wenn die sich das Antibiotika leisten können, es gibt keine Heilmittel mehr dafür. Und die Reaktion war, also Leute, die diesen Fluss besuchen und wieder nach Deutschland zurückkommen, die müssten am Flughafen eigentlich direkt gecatcht und in Quarantäne geschickt werden und müssten sofort untersucht werden. Die dürften das Land gar nicht erst betreten. Und das ist ein Werk, wo eben unsere bezahlbaren Medikamente anderswo produziert werden. Und dann kann man hier sich einfach nicht hinstellen und sagen, ja, Deutschland macht ja gar nichts. Ja, wir stoßen ja nur so und so viel CO2 aus und das Plastik, das überall ist, das kommt ja aus Asien, da haben wir ja gar nichts mit zu tun. Das ist überwiegend so, weil wir diese Probleme eben an den Rand schieben.
Verlagern.
Genau. Und das kann man in ganz vielen Fällen wiedersehen. Leider vergessen, wie der.
Aber selbst wenn, jetzt gehen wir davon aus, dass wir nur 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes verursachen. Das Ding ist halt, selbst wenn das so ist, irgendwie, finde ich es trotzdem legitim zu sagen, okay, wir gehen voran als eine der führenden Industrienationen der Welt und tun was dagegen und reduzieren das. Weil ich meine, ganz ehrlich, das lernst du in der Grundschule irgendwie. Wenn alle sagen, nein, irgendwie wir machen nichts, lohnt sich ja nicht, dann ändert sich auch nichts. Also das ist eine Lektion, die du schon in der Grundschule beigebracht kriegst, genau. dass man einfach vorangehen muss. Irgendwie, wenn alle sagen, nee, machen wir nicht, lohnt sich nicht, dann wird sich auch nichts ändern. Aber ich glaube sowieso, dass sich nichts ändern wird, weil die Menschen einfach erst reagieren, wenn die Kacke am Dampfen ist. Und bevor das nicht nachweislich irgendwie,
also noch war nachweislicher als jetzt.
Ja, also im Sinne von auch die Komfortzone der Menschen irgendwie in irgendeiner Form betrifft. Dass du also quasi aus deinem Schneckenhaus rausgerissen wirst in irgendeiner Form. Vorher werden die ihre Ärsche sowieso nicht hochkriegen. So, das heißt, wenn ich darüber rede, darf ich mir in den Comments einmal, ja, was machst du denn dafür? Und du machst das sicher auch und du bist auch letztens in die USA geflogen, wie kann das denn sein? So frei nach dem Motto, weil man sagt irgendwie, ja, das ist so und wir müssen was dagegen tun, muss man dann auch so Greta Thunberg-mäßig möglichst kein CO2 ausatmen irgendwie. So, es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, ne? Viele, viele Bereiche, sei es irgendwie eine CO2-Steuer, sei es, dass irgendwie mehr Elektroautos gebaut werden, die eine bessere CO2-Bilanz haben, wenn sie gebaut werden, weil die ist ja immer noch nicht so doll, dass halt die Infrastruktur dementsprechend ausgebaut wird. Aber auch das ist ja schwierig, weil einfach die Öllobby irgendwie oder die Autolobby so stark ist, gerade in Deutschland, ne? Richtig. Von daher, ja, hängt viel mit zusammen und natürlich fahre ich irgendwie und da muss ich mich dann selber auch mit in die Pflicht nehmen. Natürlich fahre ich jeden Tag dreiviertel Stunde zur Arbeit in meinem Auto und ich habe auch keinen Bock morgens um sechs, wenn ich aufstehe, da mit dem Fahrrad hinzudüsen. Ist völlig klar. Ich fahre auch mit dem Auto hin. Aber ich würde halt gerne, wenn ich es mir leisten könnte, mit einem Elektroauto wenigstens hinfahren. Aber ich habe aber keine 70.000 Euro für einen Tesla. Ist halt leider
das
so.
Das wird immer so getan, aber es geht ja auch gar nicht darum, also das heißt immer, die Grünen wollen alles verbieten und alles weg. Darum geht es doch gar nicht. Small Steps. Ja, wenn sechs,
genau, das, genau das ist halt das Ding. Wenn jeder eine Kleinigkeit macht irgendwie und eine Kleinigkeit verändert, ne, das sind ja wirklich nur kleine Stellschrauben, die da verändert werden müssen und einen riesen Effekt hätten. Ne? Aber das checken die Leute ja eigentlich gar nicht. Weil jeder denkt, oh, Klimaschutz bedeutet irgendwie, ich muss jetzt auf jeglichen Komfort und jeglichen Luxus in meinem Leben verzichten.
Ich mein, also einfaches Beispiel. Ich meine, ich kann ja immer leicht drüber reden, ja, weil ich bin Vegetarier, aber muss man zum Beispiel jeden Tag in der Woche Fleisch essen? Ist das Pflicht? Muss man das? Tut es nicht auch, was weiß ich, ja? Man nimmt halt erstmal, man kann ja klein anfangen, man nimmt nur 6 von 7 Tagen. Ja? Ein Kumpel von mir ist der fleischfressende Pflanze, selbst der hat mittlerweile angefangen, weniger Fleisch zu essen und sagt, wisst ihr was, wenn man sich ein bisschen in Sachen Kochen und so damit auskennt, das kann man auch mal machen. Ja? Man kommt auch mal ohne einen Schnitzel aus.
Oder eine so. Gute Sache wäre auch, wenn man es sich leisten kann, natürlich einfach zu sagen, okay, ich esse gerne und viel Fleisch, aber ich mache das nicht mehr über diese verdammte Massentierhaltung irgendwie, ja, wo das. Nämlich ein Hauptteil der CO2-Sachen durch die ganze Zucht und durch die ganze Massentierhaltung ausgestoßen wird, sondern ich gehe zu meinem lokalen Schlachter, wo ich weiß, wo kommen die Tiere her, ne? Da werden die vernünftig gehalten, da gibt es das eben nicht. Das mache ich zum Beispiel seit Jahren. Ich bin halt ich esse sehr gerne Fleisch. Aber ich habe einen super Schlachter hier, da weiß ich irgendwie, dass die kommen direkt aus dem Umfeld, hier aus dem Umkreis, die werden vernünftig gehalten, das kommt aus eigener Herstellung. Und dann, das ist halt auch ein Ding. Aber das ist natürlich auch, obwohl bei Heumann war das arschteuer, aber jetzt mein neuer Schlachter ist halt so eine Landschlachterei und da ist es sogar bezahlbar. Ne? Also da zahle ich mittlerweile die Hälfte von dem, was ich bei Heumann immer bezahlt habe. Von daher kann man gar nicht sagen, das ist unbezahlbar. Also, ne? Aber dazu muss man auf dem Land wohnen. In der Stadt ist das natürlich schwierig. Ne?
Aber selbst da wird es auch irgendwie machbar sein. Also, naja.
Ja, also wie das meine ich mit kleinen Stellschrauben. Ne? Und eine Sache ist zum Beispiel, die ich sehr positiv finde eigentlich, ist, dass es jetzt bei Aldi und Edeka, wie sie alle heißen, halt keine Papiertüten, keine Plastiktüten mehr gibt. Ne?
Ja.
Und auch bei Aldi ist es jetzt so, dass sogar die kleinen Plastiktüten aus dem Obstbereich verbannt haben. Da gibt es nur noch Papiertüten jetzt. Es gab ja immer diese kleinen Wegwerf-Plastiktüten. Die haben sie auch ausgenommen. Also bei uns zumindest gibt es ja jetzt nur noch Papiertüten. Und was sie auch verkaufen, sind so kleine Netze, die du also immer wieder benutzen kannst. So eins habe ich mir auch mal gekauft. Ich erwische mich oft dabei, dass ich das in meinem Auto vergesse. Aber man denkt ab und zu dran. Ne? Ab und zu und wird immer mehr. Und irgendwann, ja. Das ist also ein Netz, benutze ich immer wieder. Und ich habe schon ewig keine Plastiktüte mehr gekauft oder benutzt. Von daher.
Genau. Und das ist ja sowas, das muss man sich einfach ins Bewusstsein rufen. Ich habe zum Beispiel diese Woche, war ich einkaufen im Aldi und habe mir halt 2 Paprika geholt und habe die in so eine scheiß Plastiktüte geschmissen. Also Aldi-Plastiktüte ist übrigens der größte Rotz aller Zeiten, aber anderes Thema. Und im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, warum eigentlich? Ja, ich laufe zu Fuß nach Hause. Ich hätte die beiden einfach in der Hand nehmen können, hätte nach Hause laufen können. Ich habe sofort gekocht. Warum habe ich jetzt die Plastiktüte genommen?
Bist du so ein Paprikakoch-Dude? Ach, du bist Vegetarier, macht ja Sinn, ja. Habe ich dir erzählt, dass ich dieses Jahr die leckerste Paprika, die ich jemals gegessen habe, in meinem eigenen Garten gezüchtet habe?
Das hast du nicht. Wie konntest du mir das unterschlagen?
Hast du auf Instagram meine
Ich nutze kein Instagram, aber.
Oh, das ist natürlich scheiße. Ja, also ich weiß auch nicht warum, aber hier, alles, was ich einpflanze, ist riesig geworden. Ich habe irgendwie eine Zucchini hier gezüchtet, die irgendwie so groß und lang wie meine beiden Unterarme zusammen. Und alles, was ich in diesem Garten gepflanzt habe, hat funktioniert. Ich habe wirklich grüne Paprika geerntet, die so groß waren, als hätte ich sie wirklich, als würde sie, nicht groß gedüngt. Ja, okay, ein bisschen. Ich dünge mal mit diesem, wie heißt das, mit dieser Pinguin-Scheiße. Das hat mir mal ein Community-Mitglied empfohlen. Das hat so einen speziellen Namen, aber ist egal. Und habe ich in meinem alten Garten auch gemacht. Und alles, was ich da eingepflanzt habe, war minimal, war klein und schrumpelig. Und jetzt hier irgendwie wirklich Paprika in der Größe, wie du sie auch irgendwie im Handel kaufst. Und die waren natürlich komplett Krömer-Bio, ne? In meinem eigenen Garten in Tankstedt, Schleswig-Holstein gezüchtet. Und es waren vom Geschmack her die besten Paprika, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Und hätte ich das gewusst, dass du gerne Paprika isst, hätte ich dir eine geschickt. Obwohl, dann wären wahrscheinlich nicht mehr so lecker gewesen. Scheiße.
Wahrscheinlich ja. Nicht, aber ich weiß die Geste zu schätzen.
Du weißt die Geste, das ist sehr gut, sehr gut.
Ja. Random eingeworfen, damit ich das Geständnis mal von der Seele kriege. Als ich ein Kind war, hatte mein Opa so einen Schrebergarten. Der dann immer ganz viele Parzellen nebeneinander. Und ich war halt irgendwie so am Spielen, irgendwas, keine Ahnung. Und dann hatte ich gedacht, da liegt eine riesige Gurke. Und hab die einfach rausgerissen, mitgenommen und ganz stolz meinem Opa gezeigt. Der hat mir gesagt, nein, das ist eine Zucchini, wo hast du die denn her? Da hab ich gefunden. stellte sich dann raus, da hat er, das war schon der Garten von seinem Nachbar. Der hat da wirklich eine Mörder-Zucchini gezüchtet. Hat sich bestimmt voll darauf gefreut, die irgendwann zu schnapudieren. Ja, war richtig stolz darauf.
Und du hast sie einfach rausgekriegt.
Ich hab rausgerissen, mitgenommen und meinem Opa gezeigt und nicht gesagt, woher ich die hatte. Ja, da gab es an dem Abend halt irgendwie irgendwas mit Zucchini, Nudelgedöns.
Also, ja, das, falls dieser Mensch. So, dann werde ich jetzt erstmal recherchieren, wie der Nachbar damals hieß. Und dann werde ich ihm das mal sagen, dass du ihm seine Zucchini, seine riesige Zucht-Zucchini, mit der er Wettbewerbe gewinnen wollte, einfach geklaut hast.
Wahrscheinlich, so, da hing wahrscheinlich auch irgendwie seine
Anzeige sein ist Haus raus. Dran.
Ja, also falls dieser Mensch noch am Leben ist und gerade zufällig den Podcast hört, tut mir leid.
Ja, gut. Dann hast du das jetzt auch von deiner Karma-Liste gestrichen. Sehr gut. Jetzt haben wir schon wieder anderthalb Stunden gelabert, Beinasa. Das ist normalerweise die Länge eines Podcasts. Jetzt kommt nochmal ein Solo-Teil dazu. Von daher würde ich sagen, machen wir mal Schluss, weil ich muss auch noch jetzt Alimania endgültig fertig schneiden.
Ja, da will ich dich auch nicht von abhalten.
Ja, das ist nett von dir. Dann, liebe Community, dann bis nächste Woche in alter Frische. Nächsten Sonntag. Ja, ansonsten habe ich alles, was zu Termin und so angeht, schon im Solo-Part gesagt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.